Hey, habt ihr Lust auf Almost Daily? Ja, dann bleibt klar. Einfach dran. Herzlich willkommen zu Almost Daily.
Der super energetischen Version. Super Energy.
Du bist ja quasi Surfer jetzt.
Ich bin Surfer jetzt, ja exakt.
Du hast ja dieses tolle Bild von dir, diesen Schnappschuss auf Instagram veröffentlicht, wo du am Strand liegst wie so ein Surfer-Dude.
Ja, aber ich war angezogen dabei. Also ja, ich habe tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Wellenreiten gewesen. Ah, das war mega geil.
Wellenreiten klingt
ja, aber... Ja, Surfen, Alter. Ja, Surfen, es gibt in Deutschland, gibt's, wenn du Surfen sagst, wie heißt das mal, mit Wind?
Das ist Windsurfen.
Ja, habe ich übrigens mal einen Schein gemacht.
Ich auch in der Schule. Ja, wirklich jetzt.
Da muss man einen Schein machen.
Warum lachst du denn? Also, guck mal, wie
dreckig das ist. Allein dafür, dass man dafür einen Schein
braucht. Ja, na klar.
Natürlich gibt's einen Windsurfschein.
Aber da musst du auch die Theorie wissen.
Skill-Level, also wie jetzt? Und dann hat man so, kann ich mal Ihren Windsurfschein sehen? Entschuldigen Sie, Herr Officer, hier ist mein Windsurfschein.
Mitten auf
den... Fahren Sie weiter. Und dann gibt's so Polizisten, die fahren auch auf so Windsurfbrettern und die haben aber so einen blauen Neoprenanzug mit so einem gelben... Polizeistern drauf und so und so eine kleine Neoprenhaube.
Fahrzeugscheinpapiere bitte.
Ui, und haben so eine kleine Sirene oben auch auf dem
oben
Segel.
Auf dem Segel, ja.
Und dann macht das so, ui, ui, ui. Und dann kann ich mir, oh, hab ich vergessen, ja, da kommen Sie mal mit. Und dann wirst du schön, ja.
Sie sind zu schnell gefahren.
Aber ich meine, das ist natürlich lustig, aber du brauchst ja auch Bootsschein und so ein Kram.
Ja, also alles, was motorisiert ist, aber für Windsurfen, wir haben das in der Schule halt gemacht. Da hast du halt wie so eine Teilnahmeurkunde.
Okay, ganz ehrlich, ich kenne die Rechtslage nicht. Ich war damals 12 oder so im Urlaub in Italien und da war ein See und da konnte man einen Surfschein machen. Dann hast du sogar so
14.000 Euro gekostet.
Nee, du hast sogar so einen Pass gekriegt mit Stempel drinne und so weiter. Und ob man das jetzt ohne das theoretisch nicht darf oder sind, gibt es bestimmt Experten, die uns das in die Kommentare schreiben.
Wahrscheinlich war da Giovanni da in Italien. Hier komm, wir müssen den Touristen irgendwie Geld aus der Tasche ziehen, was auch wir verkaufen. So,
man hätte aber ja den Ansatz auch finden können und zu sagen können, wow, du kannst windsurfen.
Nee, du kannst ja nicht windsurfen.
Aber das weißt du doch gar nicht.
Du warst 12 und warst in einem See in Italien und hast da mit 12 mal irgendwie...
Ich kann ein bisschen windsurfen.
Ich glaub dir. Wann hast du zuletzt mal windsurfen?
Mit 12.
Ja. Ja, guck mal, aber ey, das ist so, wenn du, das ist, windsurfen ist wie Fahrradfahren.
Genau, das verlernt man nicht.
Verlernt man nicht, ne?
Nein. Nee. Warst du schon mal windsurfen überhaupt?
Nee, ich war mal Wakeboarden.
Hast du einen Schein gemacht?
Ja, in der Late-Nights-Mats.
Ja, und? Ich kann Wakeboarden.
Das war erbärmlich.
Ich hab Surfstunden, ich krieg mit einem Lehrer.
Bei diesem Wakeboard-Ding, wir waren mal wirklich, das war vor 20 Jahren mal eine Mats gedreht für unsere damalige Supershow Late Nights an einer Wakeboard-Anlage. Und ich weiß noch, dass das war morgens, nicht unsere Zeit. Und ich hatte noch nicht gefrühstückt und nix. Und dann habe ich einen leichten Schwächeanfall gekriegt, weil wir natürlich, also erstmal war ich sportlich gewohnt. Und dann haben wir da gedreht. Du musst ja am Anfang, nimmst du wie bei so einem Skilift oder so, nimmst du halt quasi so einen Griff, ne? Und der wird dann wird dann so lang gezogen. Daher kommt die Power. Und du musst dich da mit dem Gewicht so quasi auf diesem Brett so dieser Kraft entgegenstellen, musst du mit den Armen festhalten und mit den Beinen so gegendrücken und dann zieht dich das über die Anlage. Und das war körperlich schon auch eine gewisse, also war schon ein bisschen anstrengend, auch wenn man das überhaupt nicht gewohnt ist.
Das Problem eigentlich, das Anstrengendste fand ich beim Wakeboarden, ist in der Kurve rausfliegen, auf der anderen Seite des Sees.
Und dann zurücklaufen.
Und dann barfuß über den Kiesweg, also erstmal dein Wakeboard irgendwo einsammeln, wo es hängen geblieben ist oder wie auch immer. Dann schwimmst du mit dem Wakeboard an den Rand. Und dann läufst du 10, 15 Minuten zurück, um dich wieder anzustellen, um den nächsten Versuch zu starten, aber hast dann schon im Hinterkopf, dass es dich beim ersten Mal aus der Kurve gefegt hat, weil die wird's kurz so locker und dann zieht's noch mal so an.
Spannung halten.
Du musst immer die Spannung halten, aber es wird dann kurz locker und dann zieht es so. Ein Anfänger zieht es, dann knallt es dann meistens raus.
Nur Anfänger.
Und dann ist das Ding, dass du natürlich damit im Hinterkopf unfassbaren Druck hast, weil du dir die ganze Zeit denkst, oh scheiße, da kommt die Kurve, bitte nicht rausfahren. Und dann verkrampfst du und dann wird's noch schlimmer. Ach. Und aber es macht unheimlich Spaß, habe ich mir sagen lassen.
Ja, also zum Glück bist du eins mit der Natur, deswegen hast du das auch easy peasy sofort hingekriegt.
Aber ich wollte gar nicht ablenken, wir waren bei dir und deinem Surfurlaub.
Mit 40 das erste Mal surfen, so dieses Klischeebild, Wellenreiten, dieses Klischee, du sitzt im Meer und wartest auf die richtige Welle, es war genauso, es war super. Ich war in Sandford.
Aber wo hattest du das denn her, das Surfbrett überhaupt?
Auszuleihen
oder in so einem Surfshop.
Ja, exakt.
Und da gab es
auch Neoprenanzüge.
Wir wollten kein Ausweisdokument oder so, also einen Surfschein.
Ich hatte meinen Windsurfschein dabei.
zum Glück.
Und meinen Wakeboard-Schein hatte ich auch dabei. Mhm. Ja, nein. Nee, konntest du Neoprenanzüge ausleihen und wir waren so ein bisschen so, ja, es ist kalt, wir brauchen vielleicht auch Handschuhe. Und dann hatte die Frau, die da das ausgeliehen hatte, wirklich so, ihr braucht keine Handschuhe. Also wirklich so ein bisschen so von wegen, oh, ihr Loser, ey. Das war sehr, sehr angenehm. Das war schon gleich mit dem richtigen Gefühl ins Wasser gegangen. Da hatten wir diese Neoprenanzüge an und sind da rein. Das war fucking geil. Es war so lächerlich gut. Du sitzt auf
deinem Board. Wie hoch sind denn da so?
Also ach, die waren so nicht hoch Welt? In Zandvoort. Das ist 20, 30 Minuten von Amsterdam entfernt, also in Holland. Und das war, du konntest ellenweit rausgehen. Es gab dann halt immer so Sandbänke und es gab so verschiedene Grenzen. Also das heißt, ich konnte die, wenn ich wollte, konnte ich die ganze Zeit stehen und halt auch in die Welle reinspringen, anstatt die ganze Zeit oben auf dem Board zu paddeln so. Und wenn es sich dann zerlegt hat irgendwie, dann hast du eigentlich auch immer irgendwo dann doch Sand unter den Füßen gehabt. Also es war nicht so tief.
Deswegen auch Sandfort.
Siehste. Und war einfach geil. War einfach mega geil. Und so mal wieder so einmal so komplett durch eine Waschmaschine von einer Welle überrollt zu werden, ey, auch einfach fucking ewig nicht gehabt. Mhm. Hat echt Spaß gemacht. Und Dann oben sich drauf zu stellen und dann auf Fress zu fliegen und dann nochmal zu
versuchen. Bist du wirklich so in so einer, in so einem Tunnel? Bist du dann
nein,
da so
rein nein, oder was? Alter.
Was denn?
Du denkst, das ist so geil, ey. Wie du denkst wieder in diesen Kalenderbildern, ja? So von irgendwelchen Surf-Profis, diese Enkelkinder von Björn Dunkerbeck oder so, wie so durch diese so kippende Dauerwelle Elvis Presley-like und dann so durch diesen Tunnel durch. Jetzt guck ihn dir mal an. Aber erstes Mal Surf mit
14. Ich werde sowas häufiger in meine Instagram-Timeline gespielt von irgendwelchen Surfern. Und dann denke ich immer so, ja, aber ich denke immer so, naja, eigentlich fahren die ja in diese Welle so, ne? Die fahren die ja so schräg quasi runter und fahren dem Wellenbruch davon. Und dann denke ich so, eigentlich, ich glaube, ich könnte es.
Ja.
Wenn ich das ausprobieren
würde, muss es gar nicht
so in diesem Tunnel, was vielleicht schwer ist, dann nochmal so sich hinzuknien und nochmal so die Hand ins Wasser. Weißt du, während du surfst, so ein bisschen oder dieses. Oder so.
Ja, genau. Handstand habe ich probiert, geht easy.
Ja.
Ist easy. Und dann nach über den Wellen kam so ein 360 und wieder landen.
Ich hätte halt Schiss vor Haien, das ist das Problem.
Ja, die haben wir haben vorher schon platt gemacht. Bevor wir ins Wasser gehen, erstmal rufst du.
Habe ich auch ein Video gesehen.
Und dann
wenn ein Hai kommt, soll man einem Hai vorne auf die Schnauze
hauen.
Ja, nee, so runterdrücken.
Mhm.
Das mögen die nicht. Also dann, das empfinden die als dominant und könnte sein, dass sie sich verziehen.
Ja?
Es ist ein Video, was ich gesehen habe. Ich sogar kommentiert, habe ich gesagt, dass ich das nächste Mal umsetzen werde, wenn mich ein Hai angreift.
Ja, sehr gut.
Ja, Haie sind erstaunlich seltsame Wesen, weil ich werde aus denen nicht ganz schlau. Auf der einen Seite sind das seelenlose Fressmaschinen, die einfach wirklich komplett alles wegfressen. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder so Videos und Berichte von so Leuten, die dann mit denen tauchen. Es gibt so ein Video, was auch alle paar Jahre mal wieder irgendwo in irgendeinem Feed gespielt wird. Da ist so eine Frau, die aber natürlich auch, weil sie genau weiß, dass Haie unberechenbar sind, so ein Kettenhemd anträgt. Mhm. Also es ist geil übrigens, die Kettenhemdindustrie. Die hatte ja mal ihre Hochphase im Mittelalter.
Ja.
Und dann kamen so Langbögen und Sachen, die diese Kettenhemden durchschlagen haben. Es ist sehr schlaghaltig, die Kettenhemdindustrie komplett zugrunde gegangen.
Dann kam Tauchen.
Und dann kam irgendwann Tauchen mit Haien und dann ist sie wieder explodiert. So, und die hatte Ganzkörper-Kettenhemdanzug an. Und was die gemacht hat, ist, die hat so Haken aus den Mäulern von Haien gezogen. Also es gibt ja so Hochseeangeln oder so, die haben ja wahrscheinlich relativ große Haken, mit denen sie auch Haie versuchen zu fangen. Und einige Haie entkommen dann den Anglern. Meistens sind das dann reiche Kinder, die nicht wissen, was sie mit ihrem Leben machen sollen. Die machen Hochseeangeln dann und trinken dabei teuren Champagner, weiß ich nicht.
Hi-Bing.
Und hat die in diese Mäuler reingegriffen und die Haken rausgezogen. Und da war ein, also die zeigen dann auch Dankbarkeit. Und das finde ich das Weirde, dass so ein Fisch in der Lage ist, offensichtlich zu realisieren, dass jemand
sehr gut und böse ist.
Ja, aber also allein, weil ich denke mir so, der Schmerz. Also wissen die, dass die da so einen Fremdkörper haben und wissen die in dem Moment, wo der das rauszieht, können die da die Verbindung herstellen? Okay, dieses Wesen hat mir gerade sozusagen die Pein genommen. Das erfordert ja eine unglaubliche Geistesleistung
von so einem Hai. Ich kann mich sehr gut in Haie reinversetzen. Ich könnte es mir so vorstellen, dass die halt denken, aua, 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 fremdes Lebewesen kommt, fummelt mir rum, nicht mehr aua.
Ja, aber ist dann der Schmerz, weil ich denke mir so, wenn du den Haken rausziehst, muss das ja nochmal ein Schmerz auch sein. Also erstmal ein dollarer Schmerz.
Du meinst, dass in dem Moment, wo der Haken rausgezogen wird, könnte es auch als Angriff gewähren?
Genau, ja. Dann denk, oh, das tut ja erstmal noch doller weh.
Dann aber müssen wir einfach mal einen Hai hier einladen. Also
ich fand die Urologin letztes Mal schon super. Ja. Ich finde, einen Hai können wir weitermachen. Wurde auch viel in den Kommentaren gewünscht, einfach mal spezifischer sich Experten und Experten einzuladen. Und ich meine,
Hai-Experte. Ja. Macht mehr Sinn, glaube ich.
Als einen Hai einzuladen.
Wir können Heiko einladen. Das ist das Nächste, was wir haben.
Guck, jetzt lache ich.
Ja, das finde ich gut.
Ich weiß.
Also, ja, sehr ein seltenes, es ist wie so eine Blume, wo dann so die so alle 1000 Jahre blüht und dann in so einem Gewächshaus lädt man so ganz viele Leute ein und die dann alle vor dieser Blume stehen. Jeden Augenblick kann sie ja blühen. Und dann gehst du mal auf Klo und dann, oh, hast verpasst.
Aber du stehst ja auch schon seit 10 Jahren mit so einer immens großen Gießkanne da drüber. Also
die dürfen nicht übergossen
werden. Von Gags übergossen worden.
Ja.
Ja, siehst du.
Zu viel Gags sind nicht gut für den.
Nee, ne?
Wie sind wir denn jetzt eigentlich auf den Hai gekommen?
Surfen. Tauchen, Hai verprügeln, Hai kommen. Ja, ich finde,
schon sind wir wieder bei natürlichen Instinkten.
Nee, jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ich habe auch ebenfalls Instagram, ich habe den Namen vergessen, gibt's einen Typen, der schwimmt mit Alligatoren. Und der geht dann da ohne Schutzanzug, der hat einfach, glaube ich, einen Neoprenanzug. Und er ist dann da und dann kommt der Alligator und der streichelt den, krault dem an Kinn und der zeigt genau, welche Bewegungen du machen darfst, welche nicht. Und dann macht er so, die ganze Zeit macht er alles und der Alligator lässt alles mit sich machen. Und dann sagt er so, ja, was man nicht machen darf, ist hier ungefähr an der Seite vom Auge schnelle Bewegungen. Dann macht er das einmal so, also platscht da so einmal ins Wasser und instant, wie ein es ist ein Reflex vom Alligator. Und dann davor und danach knutscht er mit dem, streichelt den, nennt, ich weiß nicht, wie er heißt, Johnny, das Krokodil, der Alligator. Und sagt, ja, hier, Johnny, ne, oh ja, mal komm mal her, hier. Redet mit dem wie andere mit einem Hund. Aber er zeigt auch, wenn du 1 Zentimeter eine falsche Bewegung machst, wie dieser Alligator, pam, sein Instinkt zuschlägt. Und der macht das die ganze Zeit. Er hat ganz viele Videos von diesem Alligator. Ich habe mir auch ganz viel angeguckt, mich das so fasziniert hat. Und man die ganze Zeit natürlich so denkt so, macht er diesen Move, den er nicht machen sollte und so.
Ich kenne ihn nicht. Also wenn das der ist, derselbe ist. Ich nehme an, es wird derselbe Typ sein, wie viele Leute schwimmen mit Alligatoren. Ich habe auch mal so ein Video von dem gesehen. Das jetzt mit dem Augen, da habe ich nicht gesehen, aber dass der da mit dem geschwommen ist und dem so immer die Schnauze gepaddelt hat und so. Ja, genau, man denkt immer so, die sind ja so, das sind einfach nur so Instinkt. Wesen, die quasi so bestimmte Abfolge von Verhaltensweisen haben auf Reize. Also man unterstellt denen immer, die sind so dumm, die können gar keine Bindung aufbauen, schon gar nicht zu einem Menschen. Aber es ist dann schon interessant. Wobei man sich dann fragt, ob diese Verbindung nicht auch einfach so ganz einfach ein
rudimentäres, instinktives, natürliches Verhalten ist.
Ja, das ist halt das Ding. Ja.
Ich würde gerne nochmal auf die Kettenhemden zurückkommen.
Ja. Ja, gerne.
Kettenhemd für Tauchen, ist das nicht... Also ist das nicht doof? Ist das nicht schwer?
Ja, weil die rosten.
Unter anderem Salzwasser, aber ich meine, das ist einfach mal ein paar Kilo, das sind ja auch 20 Kilo.
Ja, aber Taucher haben auch Gewichtsgürtel zum Beispiel, damit du absinkst. Der menschliche Körper tendiert ja dazu, nicht einfach mal so in die Tiefe zu sinken, es sei denn, du brauchst für den Film jemanden, der trinkt. Ja. Was ich übrigens immer sehr geil finde, ganz oft in Filmen, es ist eigentlich ganz oft, wenn jemand ertrinkt, ist fast immer derselbe Aufbau, wenn jemand ertrinkt. Er schwimmt, sondern lässt er irgendwann den Kampf sein und du siehst, wie der Mensch so mit aufgerissenen Augen, aber es kommt auch keine Luft mehr raus, sinkt einfach so wie tot in die Tiefe, richtig weit. Und dann im letzten Augenblick kommt noch jemand und packt seine Hand und zieht ihn wieder hoch. Mhm. Und ich finde es immer extrem, ich bin noch nie ertrunken, aber ich finde es extrem unglaubwürdig. Also allein das
von der Physiognomie, also
ja, einfach, also dass er einfach so absinkt, aber noch so bei vollem Bewusstsein ist, aber nichts mehr macht. So dieses, oftmals scheint er noch irgendwo so ein Lichtkegel in die Tiefe oder so.
Und ja, dann, aber das ist ja, da bist du ja jetzt wie Eddie sozusagen.
Und dann wieder ein
Vorlagen mit Vorlagen, die du irgendwo in der Popkultur.
Ja, genau, rede ich ja davon. Das Ertrinken in Filmen ist ja immer gleich. Und dann gibt's immer Leute, die schaffen es aber auch, so einen völlig leblosen Körper ohne Probleme wieder an die Oberfläche zu ziehen. Und ich denke mir so, ja, aber also, du kriegst auch nicht einfach so einen Körper einfach so schnell wieder da hoch. Und dann, wenn sie an der Oberfläche sind, dann schnappen sie nach Luft.
Weißt du, da müsste man Bademeister für sein.
Ja.
Wenn man Bademeister wäre, der wüsste Bescheid.
Wer wäre von uns der beste Bademeister?
Daniel Budimann. Gar warum? Keine Frage.
Von uns dreien, jetzt in dieser Runde, oder was?
Ja, wenn einer von uns ein Jobangebot als Bademeister ist, wer wäre der bestgeeignetste Bademeister?
Ja, also Buddy wäre schon der beste Bademeister. Du wärst ein klischeehafter Bademeister, weil du so dieses Meckerige hast. Und du sitzt auf dem Stuhl und grumpelst da, hey, komm mal raus da. So, das würde schon, so könnte ich mir gut vorstellen. So, aber Buddy wäre halt jemand, wo man sagt, der hat einen geilen Bademeister, weil Buddy wird mit den Leuten reden, da wird er so, hey, du, ey, ich verstehe so, du würdest auch gerne ins Schwimmerbecken, ey, aber ich wollte nur mal sagen, da an dieser Bahn trainieren gerade die.
Aber das ist ja, du schaffst ja gerade ein neues Berufsbild, so ist ja kein Bademeister.
Ja, deswegen sage ich, aber er wäre ein geiler Bademeister. Er wäre jemand, wo man, oh, ich freue mich, diesen Bademeister zu sehen.
Aber die Frage zielt ja schon so ein bisschen dahin.
Realistisches
Bild. Realistisch wäre, also ich fühle mich ehrlich gesagt ein bisschen angegriffen, weil ich finde, ich bin prädestiniert, Bademeister zu sein.
Warum?
Ja, weil ich fett, faul auf dem Stuhl sitze, Leute anschreien kann und erstaunlich gut schwimmen.
Ich meine, ja. Ich habe noch nie einen Bademeister gesehen, der tatsächlich ins Wasser gesprungen ist. Ich glaube, dass sich das darauf reduziert, dass sie meckern. Abschreckung.
Aber es ist ja gut zu wissen, dass ich es könnte.
Ja, also wenn alle. Du müsstest schon über einen sehr langen Zeitraum aufmerksam auf die Leute gucken.
Ach komm, als ob die aufmerksam.
Darfst nicht in dein Handy gucken.
Das ist ein bisschen das Ding. Sonnenbrille ist cool.
Das ist ein wiederum. Ja,
aber das meine ich, das ja. Genau, da wollte ich
was gegen mich spricht.
Ja,
das ist eine gute Frage.
Nils, du würdest schon alles erfassen. Aber du würdest auch nicht in Aktion treten.
Nee, ich wäre kein guter Bademeister. Also erstmal würde mich diese Kakophonie an Geräuschen. Ich gehe jetzt schon nicht gerne ins Schwimmbad, weil mir ist das zu voll, zu laut. Das mag ich nicht. Ja, ist so. Ich mag das nicht. Das ist mir zu wild. Also das ist so, meine Sinne werden überfordert von zu. Also es ist einfach zu viel. Ja. Und ich glaube, weil du sagst ja, ich erfasse das alles und so ist es. Ja. Aber dadurch kann ich auch nichts ausblenden. Also bei mir ist es auch immer so, wenn ich.
Du wirst dauernd reinspringen und Leute retten, nicht gerettet werden.
Nee, ja, es ermüdet mich einfach so. Mir ist es irgendwann mal aufgefallen. Dass zum Beispiel, wenn man, ihr kennt das, wenn man so mit einer größeren Gruppe unterwegs ist, ne, so mit Freunden oder so, wirklich so 5, 6 Leuten geht man so die Straße und es bilden sich so Gesprächsgrüppchen. Und dann gibt's manchmal so Leute, die sagen was und keiner reagiert. Weil gerade alle irgendwie sich nicht auf diese Person konzentrieren. Und bei mir, es ist mir so ganz oft passiert und ich habe dann immer als Einziger geantwortet, weil ich das mitbekommen habe und die Person tut mir dann leid, wenn niemand darauf reagiert. Und ich dachte immer, alle ignorieren diese Person und fand das immer voll mies, warum da keiner drauf eingeht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich glaube, die kriegen das gar nicht mit. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich versuche die Connection zum Bademeister.
Nein, weil Buddy gerade sagt, ich würde das erfassen, aber würde nicht reagieren. Aber es ist ja völlig richtig.
Dann würdest du ja sogar ein guter Bademeister sein, weil wenn du merkst, alle können schwimmen, aber der eine nicht.
Nee, aber ein bisschen so
dreimal. Aber die Vorstellung, dass du auf so einem hohen Stuhl da sitzt.
Ja.
Wo keiner so richtig an dich ran kann.
Ja, das ist vielleicht was Schönes, aber so.
Da könntest du auch Tennisschiedsrichter werden.
Ja, Tennisschiedsrichter wäre besser. Aber das ist auch ein Scheißjob. Tennisschiedsrichter, Tennisschiedsrichter, wenn sie aktiv werden müssen, sind sie immer Arschlöcher.
Heutzutage, glaube ich auch, ist Tennisschiedsrichter fast das. Die haben ja alle Linien mittlerweile videoüberwacht.
Ja.
Also der Tennisschiedsrichter ist mehr oder weniger fürs Zählen zuständig und als Punching Ball für frustrierte Tennisspieler.
Forty Love.
Ja, und er hat auch überhaupt keine Autorität in dem Sinne. Manchmal gibt's ja so Clips von irgendwelchen ausrastenden Tennisspielern, die den Tennisschiedsrichter 10 Minuten lang beschimpfen, der immer noch beschwichtigt, der sich dann so runterbeugt von seinem Stuhl.
Ja.
So, nein, er hatte auch. Und der sagt, what the fuck are you doing? Und er kann, weißt du, im Fußball kannst du wenigstens rote Karte, dann hast du so ein bisschen so.
Ey, wie lustig wäre das, wenn sie einfach Videobeweis auch beim Tennis einführen müssen, aber er muss jedes Mal runterklettern. Es dauert einfach länger, weil er jedes Mal von seinem Stuhl, von seinem
hohen. Das wussten die ja früher. Hast du schon mal Tennis geguckt?
Wie, für einen Videobeweis?
Ja, nicht für einen Videobeweis, aber wenn, zum Beispiel, wenn auf dem Sandplatz ein Abdruck war und dann zeigt der eine Spieler, ey, der war drinnen und der andere sagt, nee, es ist der Abdruck, dann ist der immer von seinem Tennisstuhl da runter, hat erst das Ding so zur Seite geklappt, ist runter, hat geguckt, welcher von den beiden Abdrücken ist es jetzt, hat sich für einen entschieden, völlig per Zufall, als ob er es gesehen hätte und ist dann wieder hoch. Das gab's ganz oft.
Okay.
Das gibt's halt jetzt nicht mehr so oft, weil mittlerweile alles Video überwacht ist.
Elektronisch ist auf jeden Fall. Ich habe eine geile Bademeister-Geschichte erlebt. Unser Sohn, der wollte unbedingt vom Dreier springen, der war noch ziemlich klein. So, der Ältere, der ist gesprungen, das war okay, hat er schon vorher mal gemacht und das war im Urlaub irgendwo. Und ein Freibad draußen. Und der jüngere Sohn wollte halt auch springen. Und ich habe aber gesagt so, nee, Digga, das ist zu früh.
Konnte er schon schwimmen?
Ja, der konnte schon schwimmen. Hat
er auch einen Ausweis gehabt?
Nein, noch nicht.
Sprungausfall.
Er konnte schon schwimmen, so einer gar keinen Stress, aber Dreier war schon echt hoch. Und ich habe gedacht so, boah, nee, das kannst du nicht machen. Und dann hat er natürlich angefangen zu plären, er will aber unbedingt, und war eine lange Schlange. Und dann habe ich den Bademeister wirklich so, ey, was ist denn da los? Und dann habe ich nur gesagt, so, ja, er will springen, aber ey, das geht noch nicht, oder? So von wegen, so, das können wir nicht machen. Und dann hat er mich wirklich so von wegen, geh mal weg. Dann hat er sich unseren Sohn wirklich genommen und meinte, was ist denn los? Und dann meinte er, ich will springen. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann ist er mit ihm da wirklich, also, ne, er wurde nicht vorgelassen so, aber er hat gesagt, pass auf, du gehst da jetzt gleich hoch und wenn du oben bist, einfach nicht nach unten gucken. Wenn du oben stehst und dann guckst du da hinten über die Bäume und da ist die und die Stadt, ich habe vergessen, wie die heißt. Und dann siehst du, wenn du da oben bist, siehst du auch so einen Kirchturm. So, und wenn du den Kirchturm siehst, machst du einfach einen Schritt nach vorne. Und ich, mir ging voll die Pumpe, der war echt klein, so auf dem Dreieralter, ne? Ich habe Panik vom Dreier, immer noch so ungefähr, ne? Und, ne, und dann ist er echt da hoch. Und dann hat er runtergeguckt und Bademeister nach vorne gucken. Dann hat er nach vorne geguckt, einen Schritt gemacht, ist in den Dreier runtergesprungen. Das war richtig krass, ey. Das war richtig, also richtig krass. Und der Bademeister, ich habe dem Bademeister auch einfach nur irgendwann so einen Fistbump gegeben. Also, das war richtig geil. Er hat ihm die Angst genommen. Der war total souverän dabei. Geiler Dude. Schöne Bierplauze, der war einfach geil. Der war
ich glaube, man tut auch Bademeister natürlich insofern unrecht, weil du hast ja gerade schon gesagt, die Horrorvorstellung von Schwimmbädern und man, was für ein Leid ein Bademeister Zeit seines Lebens durch seine Berufswahl ertragen muss, möchte ich gar nicht, also das ist, wahrscheinlich ist das so, sind das so mit die krassesten. So in so einem Freibad in einer Großstadt, was du da alles über dich ergehen lassen musst und was du da auch alles siehst und mitbekommst.
Ja, das ist also
man. Ich glaub, da kannst du nur auf Dauer so ein bisschen.
Ja, doch, ich glaube schon, das ist schon. Auch erzähle ich immer wieder gerne irgendwann, als ich mal als Jugendlicher im Freibad war, wie da einfach so ein Kind sich an den Beckenrand stellt und reinpinkelt.
Ja, gut, das machen ja alle.
Ja, aber im Wasser wenigstens. Geh doch.
Ja, gut, aber es macht letztendlich nicht so den Unterschied.
Ja, aber ne, der Unterschied steht, ist.
Dass du es siehst.
Dass du es siehst, genau. Das ist der Unterschied.
Ja, und dass nichts dagegen gemacht wird, so ungefähr.
Ja. Aber spielst du nicht bei Baldur's Gate auch so einen Bademeister?
Wie jetzt? Ich bin Barde.
Ja, komm.
Egal, kleiner Gag am Rande kann man ja dann für
ich glaube auch von uns rein wäre ich der beste
Instagram auskoppeln.
Ja, bitte koppelt das für Instagram aus.
Aber nur für einen kurzen Zeitraum.
Ja, okay, also du wärst der beste Bademeister. Ja. Ich finde halt, ich könnte mir auch vorstellen, dass du so ein bisschen noch die Freude an dem Job hast. Also, dass du auch da so lang spazierst und so dieses Soziale, was Nils gesagt hat, diese sozialen Kontakte.
Guck mal, nicht mehr verbrennen.
Nee, ist vorbei. Soziale Kontakte sind vorbei bei mir. Nee, ich würd da sitzen, ich könnte das noch auf jeden Fall, aber ich würde da auf jeden Fall nicht in Smalltalk-Modus gehen, weil Bademeister, der Smalltalk hier ist nicht so geil, glaube ich.
Darf ich dir mal eine private Frage stellen?
Nee, nein.
Okay.
Let's go.
Ich meine, gehst ja recht offen um damit mit deiner Therapie und so weiter.
Ja. Ja.
Und ich meine, ich glaube, ich habe dich auch schon mal so ein bisschen dahingehend so ein bisschen gepiesackt. Und versucht, da was aus dir rauszukriegen. Aber findest du schon auch so, weil du warst ja früher extrem nett. Offen.
Ach so.
Also wirklich so, man ist mit dir rausgegangen und du hast 30 neue Leute kennengelernt. Und alle fanden dich super charismatisch und der Buddy und so. Und der gibt mir das Gefühl, ich bin der einzige Mensch auf der Welt und er ist voll an mir interessiert und so. Du bist ja ein unglaublich charismatischer Typ.
Dankeschön.
Aber seit du da quasi mit der Therapie zu Ende bist, ist da was dauerhaft bei dir? Hat sich da was verändert? Und die Frage ist, ist dir das verloren gegangen oder war das Teil des Problems sozusagen, dass du zu viel Offenheit hattest?
Ich würde sagen, beides, das schließt sich auch nicht aus. Mir wurde nur bewusst, wie zwanghaft das war und dass es mich mehr gestresst hat. Also diese Auffassungsgabe, die wir vorhin bei dir hatten, im Sinne von, du kriegst sehr viel mit und versuchst auch auf alles zu achten. Ich glaube, das habe ich tatsächlich in meiner persönlichen individuellen Form auch. Aber das war auch sehr hektisch. Also ich habe das auch alles mitbekommen und habe dann eben auch versucht, auf alle eingehen zu können und das auch durchzuziehen. Ich glaube, das war auch der Grund. Aber es war was sehr Krankhaftes und Zwanghaftes halt dabei bei mir. So, also ich wollte dann auch irgendwie alle irgendwie happy machen und das war schon ehrlich aus mir selbst heraus. Aber schlussendlich die Erkenntnis, damit tust du Leuten auch weh. So, auf jeden Fall. Du kannst ja nicht happy und immer fröhlich und immer empathisch sein allen gegenüber. Das war tatsächlich ein Anspruch, den ich lange hatte, aber der ist nicht erfüllbar. Ist auch Quatsch, ist auch krankhaft und zwanghaft gewesen bei mir. Und,
ja, ich hab das aber auch.
Ja. Ja, du lachst. Ich meine das ernst. Hast du tatsächlich. In individuellen Zügen so.
Aber, er hat gelacht.
Er hat geschnauft, aber
ja, das war ja auch als Gag gemeint. Also. Ja,
aber nee, aber ja. Einfach dieses zwischenmenschliche Bedürfnis, eine Resonanz zu kriegen und dann nach all der Zeit habe ich natürlich auch nicht willkürlich, nicht so bewusst, wie es mir später bewusst geworden ist. So, da war ganz viel unterbewusster Kram dabei. Dadurch, dass ich das besser einordnen kann und die Krankhaftigkeit und die Zwanghaftigkeit dahinter verstanden habe in dieser längeren Zeit, hat sich das einfach tatsächlich entspannt. Also ich bin einfach entspannter. Ich kann deutlich auch jetzt einfach sagen so, Digi, danke, ich gehe mal.
Mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, inwiefern, weil du hast ja ganz oft auch mit deinem Job gehadert, vor der Kamera. Wir hatten ja unzählige Gespräche, verrate ich jetzt auch nicht zu viel, dass du dich unwohl vor der Kamera fühlst oder einfach auch nicht mehr so Lust hast. Das zieht sich ja ehrlich gesagt schon noch zu Game One, also schon lange ja. Das zurück und auch so immer so in dir so ein Wunsch, was anderes zu machen, was nicht mit vor der Kamera zu tun hat. Und mich würde mal interessieren, inwiefern du überhaupt, also seit du bei Giga angefangen hast, vor die Kamera zu gehen, wolltest du das damals und hast dann irgendwann für dich festgestellt, ich finde das gar nicht so geil, weil ich dauernd gejudged oder das Gefühl habe, dauernd gejudged zu werden oder was, weil, also für mich ist es schon auffällig, weil ich wollte immer vor die Kamera und ich fühle mich auch vor der Kamera immer wohl. So.
Ja.
Also meistens kommen natürlich, es gibt auch Formate, wo es nicht so ist, aber generell entspricht das dem, was ich gerne mache. So, und bei dir habe ich so eher das Gefühl, es ist, ich weiß nicht, ob es eine Hassliebe ist oder mehr Hass als Liebe oder ob sich das entwickelt hat von Liebe zu Hass oder so.
Ach boah, ey, die Kurzfassung ist, ja klar, wollte ich auch immer irgendwie Anerkennung. Also ich wollte gesehen werden und ich wollte irgendwie auch lustig sein, so der Klassiker. So, so fing das ja damals in der Ausbildung an bei Giga, da habe ich dann die Chance bekommen, das war total geil, das war super. Aber dieses im Rampenlicht stehen war für mich dann irgendwann relativ schnell eher wie so ein Fluch.
Wann fing das an? Mit Game One? Als es irgendwie noch krasser wurde? Dass du nicht mehr U-Bahn fahren kannst, ohne dass irgendwelche Leute dich
vorher an. Ich glaube, es fing vorher schon an. Also ja? Das waren so die letzten Jahre Volo in Düsseldorf tatsächlich. Da fing das, glaube ich, schon an, dass ich Schwierigkeiten damit hatte, das, was privat und emotional bei mir los ist, zu maskieren. Also, ne? Und das fing eigentlich in Düsseldorf ja schon an. Also da privat ging es halt bei mir auch schon rund, halt so mit Krankheit und Pipapo. Und da habe ich schon gemerkt, es wird immer anstrengender, eine Maske aufzusetzen und dann halt zu performen, also den Knopf zu finden, den wir alle kennen, den viele Leute kennen. Da fing das eigentlich schon an. Und bei Game One, brauche ich euch nicht erzählen, das war einfach Hardcore. Das war einfach absurd irgendwie und gleichzeitig auch geil. Aber auch da war es immer schon so, dieser Moment, wenn das rote Licht angeht, ja, ich hatte beides. Ich hatte auch, Entschuldigung. Das ist so lame, Alter, ey. Wenn das rote Licht angeht, dann geht's halt los. Dann triggern auch so Handwerk und ne, du hast dich vorbereitet oder nicht vorbereitet, klappt trotzdem gut und du hast totale Euphorie und Adrenalin. Das ist alles da, so. Aber was bei mir immer da war, war dieses, das ist eine Kraftanstrengung gewesen, das, was sonst noch im Kopf ist, dann wegzulassen. Genau. Und diese Balance, die ist über all die Jahre immer wieder, hat Outbreaks gehabt, hat Peaks gehabt und das war dann immer schwieriger für mich, das zu handeln. Und da auch so eine Grauzone zu finden, habe ich über viele Jahre eben nicht mitgekriegt, das wisst ihr ja auch alle. Deswegen gab es auch immer diese Peaks. Ich muss jetzt alles sofort stehen und liegen lassen. Ich muss jetzt weg von vor der Kamera.
Aber hattest du das Gefühl, dass du quasi, wenn du on air bist, nicht du bist, ja, sondern eine Fake-Version sozusagen und du hast, je mehr du diese, dass du was spielen musst, dass du so eine Fake-Version bist und hast dich unwohl gefühlt, dass du, weiß ich, in echt bist du traurig, aber vor der Kamera bist du glücklich und diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein.
Total dissoziativ zum Teil halt bei mir halt so. Und das war der Grund, warum ich nach Morton Manor auch kein Roleplay mehr machen konnte, weil ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, in andere Rollen zu springen, weil ich gar kein, ich wusste zum gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr, was meine Rolle überhaupt ist. Also wer ich eigentlich, also ich wusste nicht, wohin ich zurückgehe. Das ist ein Riesenabfuck gewesen.
Das verstehe ich noch nicht so ganz sicher.
Stell dir vor, du hast all dein Leben lang irgendwie eine Rolle gespielt, ja, ohne dass du es wirklich weißt. Und irgendwann wird dir das bewusst. Und dann willst du aber wieder zurückkehren und sagen, so jetzt habe ich genug ausprobiert und dann ist da aber nichts. Du weißt nicht mehr, wer du bist. Und das ist ein ziemlich schwieriges Kapitel in meinem Leben gewesen. Also ich kann meine Palette an Masken. Hättest du mir einfach
fragen können, ich hätte dir gesagt.
Der hättest du, das wäre aber dann deine Perspektive auf meine Rolle gewesen. Und wenn du dir selber nicht mehr beantworten kannst, ist es halt schwierig halt so, ne? Und so, ich habe so eine Palette an Masken, die ich theoretisch aufsetzen kann, aber jede Maske widert mich eigentlich an, weil ich weiß nicht, wo ich sie draufsetze. So. Und das war zu einem sehr schweren Zeitpunkt, war das ein Riesenproblem für mich und inzwischen aber nicht mehr so halt.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Das ist das Angenehme so. Jetzt, ich meine, diese Woche machen wir Morton Manor. Ich freue mich da voll drauf.
Freitag 19.30 Uhr, Leute, schaltet ein.
Ich hab Bock, ich bin richtig aufgeregt. Aber A, habe ich das ewig nicht gemacht und B, ist der Charakter natürlich auch total dienlich dann irgendwie so. Aber ich
dienlich.
Ja, danke. Aber ja, das ja.
Aber ich meine, der Job, also wenn man im Fernsehen arbeitet oder so, Maske aufziehen ist ja eigentlich fast schon Teil der Job-Description. Das ist ja im Prinzip, du machst eine Show und in der Show, wie früher im Zirkus, ne, der eine jongliert, der andere macht irgendwas oder so. Also dieses Bild vom Maskenaufziehen ist ja eigentlich erstmal gar nichts Verwerfliches in dem Sinn. Also das finde ich halt interessant, weil ich hatte das zum Beispiel überhaupt nicht. Mir war klar, wenn das Rotlicht angeht, dann mache ich eine Show. Und das muss nicht zwangsweise das gleiche sein, wie wenn das Rotlicht aus ist. Es ist halt wie, ne, wie ein Job, wo ich das, wie du es gesagt hast, ein Handwerk auch in einer gewissen Weise. Aber bei dir ist es ja so, dass du das Gefühl hattest, wenn du eine Show machst, dass du nicht true to yourself bist sozusagen.
Ich glaube, der Unterschied ist es, und das war dann wahrscheinlich auch in meinem Fall einfach Teil des Kranken sozusagen, das rote Licht ging halt nicht mehr aus. Der Vorhang blieb immer auf. Und gerade mit dem Anspruch, den wir alle kennen und den wir seit fucking 20 Jahren auch einfach machen, ist das so authentisch wie möglich vor der Kamera sein, ist ja dann der Anspruch, eben keine Maske aufzusetzen. Aber wenn du auf dem Weg dorthin sozusagen und das ging mir halt so, ich habe halt so ein bisschen meine Identität einfach verloren. Mhm. Meine Identität nach 20 Jahren Mediengeschäft ist halt einfach immer dieses, was halt dann irgendwie auch als Referenz für mich selber dient.
Ich verstehe, dass das mit dem Identitätsverlust verstehe. Ich frage mich nur, wie es so weit kommt oder was überhaupt das verursacht hat, diesen Identitätsverlust. Also, dass du quasi nicht mehr weißt, wer du bist, was ist der echte Booty, was ist ein Fake-Booty, was ist ein authentischer Booty. Also das sind ja so, das finde ich halt interessant, so wieso, weil wir haben das ja mitgekriegt, diese Bürde, die du hattest, wirklich diese Bürde, on air zu gehen, das war ja für dich, deshalb warst du ja auch lange nicht on air, war ja wirklich das Schlimmste, was man dir antun konnte, war, vor die Kamera zu gehen.
Ja. Mhm. Tada.
Also wieder, ja, aber das ist ja, ich meine, das ergibt ja schon irgendwo Sinn, wie du das auch schilderst, ne? Dieses, wenn du und das vorgelagerte Problem, nenne ich es jetzt mal, war ja, dass du dann ja schon vorab eine Rolle gespielt hast, bevor diese On-Air-Geschichte für dich begann, sondern dass du ja als Person, die Ausgangsfrage war ja auch, weil du immer früher so offen warst und so weiter. Und wenn dann die Erkenntnis ist, okay, das war schon immer Teil deines Lebens, dass du Rollen gespielt hast, sage ich mal, und dann kommst du in eine Situation, wo du beruflich Rollen, also dein Maskenschrank erweitert sich auf einmal und du weißt nicht mehr, okay, wer bin ich und wo fängt die Maske an und wo hört sie auf, wo ist der echte Buddy zu finden, und wenn du für andere Leute eine Maske aufsetzt und auf einmal Verlierst du selber den Bezug zu dir? Das ist ja schon auch etwas, was einem auch Angst machen kann. Ich verstehe.
Es ist nicht nur der Job per se. Also ich glaube, also, oder die Geschwindigkeit. Also ihr seid nicht schuld, sag ich mal. Nach der 20-jährigen Geschichte so. Das fing bei mir natürlich früher an. Das hat ganz viel mit der Privatinsolvenz der Eltern zu tun, mit diesem Trieb, ich muss was tun. Ich muss auch fröhlich sein. Das fing viel früher an, schon deutlich. Im Pubertätsalter fing das bei mir alles an. Also das schlussendlich. Aber das Aufräumen und eben nicht auch zum Beispiel Unterhaltung, Fernsehen, geile Events, viel Liebe, viel Anerkennung, das als eine Vermeidungsstrategie zu nutzen, sondern zu erkennen, was es dann auch irgendwann ist, nämlich eine Vermeidung von dem, was noch tiefer schlummert im Unterbewussten so ungefähr. Das ist, glaube ich, nichts anderes, war dann schlussendlich das, weswegen ich in Behandlung gegangen bin so lange. Und dadurch konnte einfach zumindest so viel in der rückwirkend tatsächlich zum Glück noch irgendwie aufgeräumt werden, dass ich jetzt deutlicher sagen kann, das bin schon ich, ja doch, Punkt. Ohne rotes Licht oder auch mit rotem Licht ist egal. Also der Grund, warum ich jetzt hier wieder sitze, ist einfach, geht wieder. Ich habe Bock drauf. Jetzt eben nicht auf alles, aber ich kann das besser auseinanderhalten, so ungefähr. Und ich kann auch deutlicher sagen, so boah, ey, da fühle ich mich, mache ich inhaltlich zum Beispiel in manchen Sendungen keinen Sinn oder fühle ich mich nicht mehr wohl mit. So. Und das konnte ich halt früher zum Beispiel nicht. Dann habe ich dann eher doch nochmal nachts irgendwie oder doch nochmal irgendwie die eigene Unsicherheit versucht, irgendwie dann durch Recherche irgendwie so versucht, irgendwie aufzufüllen. Deswegen Füllwörter, nur so nachbetrachtet, auch so was so meine Moin Moins angeht. Das war oft. Ich habe irgendwas gespürt und habe das aber mit ganz vielen Füllwörtern einfach wie so ein Bouquet ausgemacht, um eigentlich den Kern zu ummanteln, so worum es mir eigentlich ging. Weißt du? Haben wir tausendmal drüber gesprochen. Ja,
aber okay, also quasi du wolltest was sagen, aber hast das, was du eigentlich sagen wolltest, versteckt hinter vielen Worten, die nichts sagen.
Ist schlussendlich Unsicherheit gewesen. Ja. Also schlussendlich war es Unsicherheit und ich habe es einfach mit Lachen und mit ganz viel versucht, im angelernten Wissen irgendwie zu kaschieren. So.
Ja. Ja.
Das tue ich aber jetzt nicht mehr. Doch, wahrscheinlich ab und zu, bei mir fällt es wenigstens auf. Also.
Ja, aber doch, ich finde dich schon auch in vielen Dingen sehr viel klarer.
Wollte ich auch gerade sagen. Das war genau das Wort, was ich auch.
Dankeschön. Ja. Ich glaube, das würde mich deswegen alleine auch schon zum besten Bademeister von uns dreien machen.
Ja, auf jeden Fall.
Andere Sicht. Auf die Dinge.
Was mich persönlich freut, ist, weil dieses, ne, auch ein Spruch, den haben wir untereinander auch oft ausgetauscht. So, wir verändern uns nicht mehr. Ich glaube schon. Stetig, die ganze Zeit. Also so, ich will mich ja auch verändern.
Wie meinst du das denn? Wir haben unter uns ausgetauscht, wir verändern uns nicht mehr?
Haben wir schon häufiger gesagt. Also einfach so, jeder hat so seine Marotten und seine Stärken und ohne Wertung so, aber wir haben das früher auch so gesagt, so wir, so vom Kern her verändern wir uns eigentlich nicht mehr als Typen, so, ne? Also ja, wir werden älter, aber eigentlich verändert man sich so von dem Charakter eigentlich nicht mehr so richtig. Und ich glaube halt, doch. Ich glaube, man verändert sich die ganze Zeit halt so, ne? Mhm. Also deutlich. Und in meinem Fall war einfach ärztliche Hilfe notwendig, aber in den meisten Fällen zum Glück ist es, dann geht es auch anders, sag ich mal. Ich glaube schon, dass man durch Gewohnheit und durch eine gewisse Aufmerksamkeit auf sich selbst vielleicht auch gewisse Sachen zumindest so angehen kann, dass sie einen nicht mehr belasten, dass man flüchten muss davor oder dass man es vermeiden muss oder sowas in Art, weißt du?
Ja, indem man das auch identifiziert und erkennt. Also die Symptome annimmt, sind schon da, ja. Und man lernt damit zu leben. Und wenn man aber natürlich Dingen auf den Grund geht und versteht, warum das so ist und wieso das so ist, dann kann man vielleicht dann auch eine bewusste Veränderung herbeiführen, die vermutlich in den meisten Fällen dann auch mit dem Durchbrechen von Ritualen und bewusstem Verändern von gelerntem Verhalten einhergeht. Aber am Anfang steht ja immer auch dann diese Reflexion zu verstehen, weshalb die Dinge sind, wie sie sind. Und ab da kann man natürlich auch bewusst Einfluss nehmen. Von daher finde ich das auch mal, je älter man wird, je mehr man reflektiert. Vieles ist dann ja auch so in der Kindheit oder so in frühen Jahren entwickeln sich Dinge, prägen sich Dinge aus. Gerade wenn du Kind bist und sehr hilflos bist, reagierst du so mit Überlebensmechanismen auf gewisse Dinge, die von außen auf dich einströmen. Und da gewöhnst du dir Verhaltensweisen an, die behältst du dann bei. Und eigentlich ist es dann vielleicht so eine Art Überlebensmechanismus eines Kindes, das innere Kind oder so. Ohne dass ich meine, das ist eher allgemeingültig so, ne? Aber deswegen glaube ich auch, dass man schon sich auch im Alter durch Reflexionen auf jeden Fall noch verändern kann. Aber ich verstehe auch voll, was du meinst, was so, man ist man hat im Grundsatz, man hat das Sediment hat sich gelegt, ne, man es, gewisse Dinge, Charakterzüge sind wie sie sind, und es wäre vielleicht auch ein bisschen spooky, wenn man sich charakterlich nochmal komplett auf links dreht. Also wenn man gar nicht mehr wieder zu erkennen ist, finde ich das fast angsteinflößend.
Ja.
Wenn man gar nicht mehr zu erkennen ist, ne?
Ach so, ein bisschen wie kennt ihr diese Schneemannskugeln mit Schnee drin und man schüttelt die und dann schneit es so?
Ja.
Früher habe ich das immer wieder geschüttelt, die ganze Zeit. Ja. Ich habe es nie mal sacken lassen, so, weißt du? So, und jetzt habe ich es einfach mal sacken lassen. Es dauert halt fucking. Also in meinem Fall hat es einfach sehr lang Zeit gedauert. Wenn sich etwas über Jahrzehnte hinweg irgendwie aufgebaut hat und dann ich habe immer erwartet, dass auf Knopfdruck geht's besser, aber tatsächlich war das so eine Spanne von 4 Jahren, die zumindest zu diesem Punkt hier geführt hat. Also es hat einfach fucking lange gedauert. 2 Jahre lang habe ich gedacht, das bringt alles nichts. So, und dann irgendwann gab es dann doch den Punkt halt irgendwie, wo einfach durch die Konstanz und diese fucking langen Zeitraum das dann doch irgendwas gebracht hat. Und das ist ganz geil. Also das ist wirklich empfehlenswert. Sich auch mit Hilfe länger Zeit zu nehmen, weil das, was 30, 40 Jahre vielleicht dann einfach permanent gelebt wurde, braucht dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger Zeit, um gewisse Gewohnheiten dann sozusagen irgendwie auch wirklich mal umzuschiften.
Wisst ihr, um mal ganz kurz den ich weiß nicht, was der Timecode ist, aber eigentlich geht es ja in jeder Folge um KI, Elon Musk und Aliens. Ja. Das haben wir gut umschifft. Aber einmal ganz kurz KI, ich musste gerade dran denken, dass die, ich will auf was hinaus, dass die Kapazität dafür, dass jeder Mensch quasi sich so sehr mit sich auseinandersetzen kann, ist ja nicht gegeben, weil du brauchst ja einen Experten oder Expertin, die dich begleiten kann auf diesem Weg. Das kann man ja in den allermeisten Fällen, kann man sich ja nicht selbst therapieren. Und ich kann mir aber gut vorstellen, dass es irgendwann in 50 Jahren schon sowas wie digitale Therapeuten gibt, die helfen können.
Moment, meinst du also KI-Therapeuten? Ja. Weil digitale Therapeuten gibt's ja schon.
Nee, jetzt nicht. Professor Dr.
Okay.
Anneliese Kühlmann ist zugeschaltet über Teams, sondern schon einen digitalen Avatar, eine KI-Therapeuten sozusagen, der, kann mir vorstellen, dass es gibt, der ihm hilft, der mit dem man sich unterhalten kann.
Ich bin mir, da wird auch bestimmt schon längst geforscht. Also so oder so wird was passieren. Es werden neue Formate, neue Produkte, neue Erkenntnisse irgendwie rauspoltern, weil die Gesellschaft braucht definitiv mehr Pflege, Mentalpflege, auf jeden Fall. Also einer der sinnigsten Schritte neben KI, also ich habe ja auch damals gesucht und Empfehlung nach wie vor Kind Words. Ein super geiles Ding da. Das hat mir echt geholfen, Mann.
Das ist Kind Words.
Was ist das? Ist einfach nur so eine Lo-Fi-Environment. Das ist ein Spiel. Auf Steam kannst du es runterladen. Hat mir Dima damals gezeigt. Und da kannst du einfach nur Nachrichten schreiben. Also anonym. Mehr ist es nicht. Also einfach nur.
An wen?
Ja, an den Äther, an andere Leute.
Und die lesen das dann.
Die kommen dann sozusagen wie so kleine Papierflieger rein. Du kannst da draufklicken und dann sind das Nachrichten von irgendwem, der
auch. Aber die kennen mich doch gar nicht.
Ja, exakt. Das ist es ja. Du hast keinen Druck, dass du dich zeigen musst. In meinem Fall war das total hilfreich. Anstatt es irgendwie schwerfällig irgendwie als Brief an irgendwen zu schreiben oder an mich selbst, hat mir einfach so dieses Setting, Lo-Fi, total geholfen, überhaupt erstmal was rauszuplärren. So ganz niederschwellig. So. Und ich habe damals auch dann, aber das, im Nachgang wusste ich, das war dann auch schon wieder sehr manisch. Da habe ich dann halt auch geguckt, was gibt's da noch und hier und Gaming und bla. Und ich wollte alles wissen. Da gibt's auf jeden Fall schon viel. Was ich mir wünsche, auf jeden Fall für die kommenden 10 Jahre, weil es einfach fucking sinnvoll ist, dass Kreativtherapie vom dass die Kosten einfach sinken und dass es kassenärztlich zugelassen wird. Also Deutschland ist da schon sehr strikt, was die Übernahme der Kosten angeht.
Aber das macht sie Therapie verschreiben lassen, auf jeden Fall.
Ja, aber nicht alle. Also das ist ja das Ding. Also du kannst da Psychoanalyse, Verhaltenstherapie, es gibt diese. Ich will nicht zu viel erzählen, aber in Holland zum Beispiel ist es so, dass du von der gesetzlichen Krankenkasse halt auch Kreativtherapieformen bewilligt kriegen kannst. Das ist Musiktherapie, es ist Kunsttherapie. Und je technischer wir werden und je kreativer unsere Gesellschaft theoretisch dann auch sein kann, desto eher kann es vielleicht ein Kicker sein, dass du dich wirklich auch in die anderen klassischen Therapieformen halt begibst. So. Und das wäre fucking sinnvoll, weil jede Therapieform ist voll bis oben hin. So, du brauchst 2 Monate im Durchschnitt, wenn es denn überhaupt so schnell geht, irgendwie, dass du einen Therapieplatz kriegst.
Ja.
Ich glaube, die größte Überwindung ist überhaupt erstmal diesen Schritt zu machen, jemanden anzurufen und sich vorstellig zu werden. Ich finde, das ist ich hatte ja auch schon mal eine Therapie und meine Erfahrung mit Depressionen und so weiter. Und ich finde es extrem schwer, gerade wenn man in einer Depression ist, diesen Schweinehund zu überwinden, den Hörer in die Hand zu nehmen, jemanden anzurufen, und dann musst du dich ja auch erstmal, also im besten Fall triffst du dich mit, also gehst du mit und guckst erstmal, ob die Chemie überhaupt stimmt, ob das überhaupt passt und so weiter. Und ich finde, das ist sehr schwierig noch, weil da sehr viel auf Eigeninitiative ankommt. Plus, zum Beispiel in meinem Fall ist es so, ich habe fast schon eine Neurose, fremde Kontaktaufnahme angeht. Oder was auch Ablehnung angeht. Also ich tue mich sehr schwer, so offizielle Anrufe zu machen oder so. Und ich gerate ja auch schnell dann mal mit Leuten aneinander oder so. Also es ist wirklich ein innerer, es macht mich richtig unruhig, wenn ich dran denke, ich muss irgendwie einen Arzttermin machen oder so. Vor allem, wenn es ein Arzt ist, wo ich noch nie war. Wenn das jetzt irgendwie die Hausärztin ist, wo ich seit 15 Jahren bin, ist nochmal was anderes. Aber dann so diese Vorstellung, ich will eine Therapie machen, ich muss erstmal eine fremde Person kontaktieren, der dann so ein bisschen auch schon so intime Sachen über einen erzählen, die mich beschäftigen, dann feststellen, vielleicht mag ich die nicht, dann macht schon wieder das Kopfkino, wie sage ich jetzt der Person? Und so, da sind so viele Sachen dann in meinem Kopf, dass ich dann auch eher dazu neige, naja, komm, so schlimm. Mhm. Ne, und dann schiebt man das so raus, dann prokrastiniert man das immer weiter. Und ich irgendwie finde, ich müsste es da ein leichteres System geben, weil gerade die Leute, die eine Therapie brauchen, haben ja vielleicht genau in solchen Punkten, auch aufgrund ihrer Depression oder so, aufgrund ihrer Neurosen, haben da Defizite. Das heißt, was ich eigentlich sagen will, ist, dass viele Leute, die vielleicht eine Therapie bräuchten, machen es nicht, weil sie es nicht können, weil sie es nicht initiieren können. Und da würde ich mir irgendwie wünschen, dass das leichter, schneller, effektiver, effizienter geht und diese Leute mehr an die Hand genommen werden.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das Thema wächst zum Glück weiterhin. Also einfach, dass man da auch ohne groß schwerfällig sein zu müssen, auch drüber reden kann. Also ich glaube schon, dass es mehr wird. Also nicht so, dass hier Kurt Krömer und ne, also im deutschsprachigen Raum gibt es halt auch einfach Personen, die da einfach insgesamt offener mit umgehen. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall schon. Auch als es mir sehr, sehr dreckig ging, habe ich einen Livestream auf Twitch gesehen von Tommy Krappweiß. Da war Mairé zum Beispiel mit dabei und die haben halt ganz offen darüber gesprochen.
Mairé?
Mairé Stretter, die Pen and Paper. Pen and Paper. Mairé, die war auch ganz oft hier schon. Ist wurscht.
Mairé.
Okay. Ja. Oder Bina Bianca, die war auch da mit im Gespräch. Also die haben zum Beispiel
einfach. Nein, nicht Freiraumreh.
Nein, ist Kim. Das nochmal, genau. Okay. Ist egal. Ja. Aber das wiederum hatte mir damals zum Beispiel geholfen. Da war ich ganz kaputt. Ich habe das aber mitbekommen, habe ich dann live zugeschaltet. Mir tat das total gut, andere Leute zu hören, die das einfach schon mal durchgemacht haben und zu sehen irgendwie, ja, okay, die sind noch da. Ist cool. Mhm. So. Aber ja, dieser Schritt, diese Überwindung sozusagen und dieses Kopfkino loszulassen und an einen Punkt zu kommen, dass man es dann durchzieht irgendwie, hardcore schwer. Ich bin voll bei dir.
Auch, also. Es kann ja auch sein, du rufst jemanden an, sagst hier, ich weiß nicht, was, jetzt nicht in meinem Fall, aber so, ich bin suizidgefährdet, mir geht, oder gut, da würdest du wahrscheinlich sofort Platz kriegen, ich weiß es nicht, da kenne ich mich nicht aus, aber du sagst denen irgendwas, ja, mir geht's richtig schlecht, ich heule jeden Tag, ich komme nicht aus dem Bett, ich krieg meinen Job nicht mehr hin, ich kann mich nicht mehr um mich selbst kümmern. Und dann sagt die Person dir, ja, ich habe aber leider keine Termine, probieren Sie es mal woanders. Diese Absage in dem Moment, wo du eine Depression hast, ich glaube, dass das ganz schön krass ist. Also,
ja, weißt du,
das. Ja, genau. Ja. Ich kenne das auch. Und deshalb finde ich das so, irgendwie müsste es da eine andere, eine positivere, eine optimistischere Version geben. Du kannst eigentlich Leuten, denen es so dreckig geht psychisch, den kann man eigentlich nicht vom Kopf stoßen irgendwie. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen paradox.
Ist es. Aber deswegen, also es gab dann letztes Jahr, glaube ich, auch vorgeschlagen, so eine Art Rastertherapie. Ich habe den offiziellen Namen vergessen. Vielleicht kriege ich es noch hin, weil es war schon ein großes Thema irgendwie. Da hat die Politik versucht, von der CDU einen Vorschlag irgendwie, den Bereich Psychotherapie zu rastern. Das bedeutet, so Klassifizierungen nochmal herzuleiten, von wegen, wie wir dann diesen Pflegestand irgendwie besser organisieren können. Aber es war halt dann sehr unmenschlich, sag ich mal. So, irgendwo muss man dann ja Wege finden, durch diesen Zustrom an Leuten, die mentale Schwierigkeiten haben, und es werden de facto mehr in unserer Gesellschaft, überall auf der Welt. Das muss ja irgendwie organisiert kriegen. Und da sinnvoll irgendwie auch größerflächig drüber zu sprechen, findet, glaube ich, nicht so richtig statt. So. Aber wie gesagt, es gibt da so viele Ansätze irgendwie, die einfach auch umsetzbar sind, glaube ich. Also wie gesagt, und sei es nur kassenärztliche Approval von anderen Therapieformen, die dann zum Beispiel Einstieg sind halt, weißt du, Einstieg zu weiteren klassischen medizinischen Formen so. Mhm. Aber wenn du Angebote hast, die trotzdem einfach klar, deutlich medizinisch irgendwie sind, aber ey, Theatertherapie war richtig scheiße. Und gerade, ne, so von wegen.
Erklär, Theatertherapie?
Oh Gott, ja, das war hart. Aber schlussendlich sehr wichtig, war ein Schlüssel für mich auf jeden Fall. Gruppentherapie war das. Ja. Das war schon für mich der Killer. Also war ganz anstrengend, aber ging in meinem Fall ja nicht anders. Und da war es dann wirklich so, dass du zum Beispiel Gegenstände bekommen hast und die solltest du dann irgendwie hinlegen und dann wird gedeutet. Oder aber du springst in gewisse Rollen. Das war schon ein bisschen strange alles. Aber
gib mal ein Beispiel für in gewisse Rollen. Also wie muss man sich...
Es wurde eine Szenerie vorgegeben und jeder konnte einen Gegenstand darstellen, wer in die Szenerie ist. Hafen zum Beispiel. Und dann ist jemand eine Möwe gewesen und dann war jemand anderes Boot. Also du solltest in Rollen springen tatsächlich. Und so, das war die Form, die ich kennengelernt habe.
Und dann hast du als Möwe gesprochen?
Und dann war das einfach so, dass du in der Gruppe zwischenmenschlich sozusagen dann sozusagen eine Szene gespielt hast. Und das zum Teil war schon Auslöser für manche Leute, diese Überlegung, also niedrigschwellig, sich in anderes hineinzuversetzen, aber trotzdem zwischenmenschlich zu agieren. Also Scham ist dann ein wichtiges Thema, ne? Deine Scham vor dir selbst zu verlieren, mal was zu machen. Also Theatertherapie war abgefahren, weil...
Aber es ging jetzt nicht darum so nach dem Motto, ja, ich bin Kran, weil ich... Und der Gedanke ist, ah, okay, du nimmst einen Kran, warum nimmst du einen Kran? Ja, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer so schwer heben.
Ich bin ja kein Profi, aber schlussendlich hundertprozentig. Also das ist so dieses klassische irgendwie, du kriegst eine Aufgabe, aber die Therapeutin oder der Therapeut weiß im Hintergrund natürlich, was genau da wie zusammenhängt oder gibt Indizien oder sowas in der Art. So. Da waren richtig harte Sachen dabei in der Therapie. Also auch so Traumaverarbeitung von anderen. Und dann wirst du auch gefragt als Gruppe, ob du daran teilnehmen willst, so, wenn eine andere Person sozusagen ein Erlebnis sozusagen mit, wie so eine Art Regisseur dann sozusagen anrichtet. Dann wird die Person gefragt, ob sie selber mitspielen will oder als Beobachter steht. So, sowas halt. Da waren richtig harte Sachen dabei. Werde ich jetzt auch nicht drüber reden, weil es halt schon, ne, das ist schon wirklich fucking intense gewesen.
Von den Leuten, die dann da in deiner Gruppe sind, sozusagen, deren Biografie oder.
Ja. Und ich auch. Ich habe auch mitgemacht. So. Es war richtig hart. Es gab verschiedene Module. Ich weiß, ist das falsche Wort, aber verschiedene Mechaniken. Und eine davon war auch so die klassische Hero Story in 6 Bildern. Erzähle eine Geschichte. So eins, ne? Und dann wurde auch erklärt, so ganz klassische Hero Story. Und dann sollten wir einfach so ein Blatt malen und haben auch Zeit dafür und einfach 1, 2, 3 und dann einfach klassische Hero-Story, so, ne, der Beginn der Reise, erstes Obstacle, sowas halt, ne. Das gehörte zum Beispiel auch in diese Form halt mit rein.
Ich finde es halt auch interessant, weil du hast gerade Kurt Krömer gesagt und ich glaube, das ist ja nochmal so ein Faktor, wenn man auch eine Person der Öffentlichkeit ist. Also nicht, dass die jetzt besonders schlimm dran sind oder so, aber wenn du zum Beispiel eine Gruppentherapie machst und die Leute erkennen dich, das ist, finde ich, schon das ist nochmal was anderes, als wenn dich keiner kennt, weil eventuell sitzt neben dir ein Fan oder einer, der deine Karriere verfolgt hat und der kennt dich, zum Beispiel jetzt im Fall von Kurt Krömer, der als Comedian bekannt ist, ja, und dann hast du da jemanden, der eigentlich als lustiger Fun-O-Fun-Typ bekannt ist. Und dann sitzt du da und siehst so eine ganz andere Seite von dieser Person. Und das ist ja auch noch mal, kann ja auch noch mal eine zusätzliche Hürde sein oder eine Schwierigkeit, dass du dir dann auch noch denkst, ey,
Also ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass jemand auf mein Zimmer kommt. Ich hatte das Privileg, sozusagen am Anfang noch ein Einzelzimmer zu haben. Und ich habe wirklich Panik geschoben, dass da jemand einfach auf mein Zimmer kommt.
Aber es kannten
also nicht Klinik, Leute, ne? Ich war 7 Wochen stationär.
Also aber es kannten nicht Leute.
Ja.
In der Klinik?
Ja.
Wie war das für dich?
Am Anfang die Hölle und am Ende überhaupt kein Problem mehr. Tatsächlich. Also das war so,
Hast du dich gefreut, dass sich mal jemand erkannt hat?
Nö. Gefreut nicht. Was am Anfang mein größtes Problem war, dass ich erkannt wurde, war später etwas, was mir total geholfen hat, weil wir trotzdem alle in der gleichen Klinik waren. Verstehst du, was ich meine? Und das ist so, wenn dieses Gedankenzirkus-Ding, was dann ja nur in mir sozusagen drin ist, wenn das dann mal in die Realität geholt wurde und die Realität war einfach, ich war stationär einfach in der Klinik, hat das auf einen Schlag auch einfacher für mich gemacht. So, auf jeden Fall. Mhm. Aber da hinzukommen, den meisten Stress hatte ich, bevor es überhaupt so weit kam. Das war dann rein fiktiv, Panik pur. So, oh Gott, dann erkennt man mich und da.
Das ist ja vielleicht irgendwie auch ein Stück weit dann eine ganz günstige Ausgangslage, weil du dir selber zeigen musstest, wer du jetzt bist in diesen ganzen Masken, die dort hängen. Ja. Und dann kommt jemand von außen und ist im Prinzip in der gleichen Situation. Der sieht dich als das, als die Maske, als die er dich natürlich dann gesehen hat über den Bildschirm. Und auf der einen Seite dieser Person dann zu zeigen, wer du wirklich bist und den Mut zu haben, diese Maske da eben nicht aufzusetzen und nicht, weil das ist ja eigentlich so, man geht ja instant in so einen Modus über. Ne? Wenn das so, das ist, kennt ja jeder, so der so in der Situation ist, mal erkannt zu werden, dass man dann schon das realisiert und dann ja auch in so einem gewissen Modus ist, dass man in der Begegnung irgendwas repräsentiert. Man repräsentiert ja dann mehr als der Mensch, sondern man repräsentiert ja auch dann die Rolle vielleicht, die man dann einnimmt, wenn man vor der Kamera ist. Die
öffentliche Persona so halt.
Genau, und in die man dann direkt schlüpft. Und das ist, wie sehr sich das von einem selbst unterscheidet, ist ja vielleicht bei jedem anders. Und es gibt ja aber auch durchaus auch Aspekte einer Persönlichkeit. Es ist ja nicht immer nur was mit unauthentisch, sondern man hat ja in jeder Konstellation, in der man sich bewegt, vielleicht eine leicht andere Art der eigenen Person.
Unbedingt,
wenn du
ja, klar,
bei deinen
ja.
Eltern bist, bist du vielleicht ein anderer Buddy oder Eddie, als wenn du mit deiner Frau oder deinen Freunden zusammen bist. Da gibt's ja, ne, und dementsprechend ist das jetzt, finde ich, jetzt erstmal gar keine verwerfliche
Diagnose. Privat bin ich immer super grumpy.
Nee, aber ich meine, es kommt schon sehr
auf. Du bist einer der Besten. Gibt,
aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass das schon interessant ist, dass du vielleicht dann durch diese Begegnung den gleichen Mechanismus nach außen hattest wie nach innen. So.
Ja, total. Also ich glaube, was unterm Nenner wirklich stehen bleibt, ist ein Realitätsabgleich. Und der hat mir lange Zeit gefehlt, weil ich ihn selber aus mir selbst heraus gar nicht mehr wirklich hingekriegt habe. Und sowohl Begegnung, egal ob jetzt klinisch oder dann, ne, das Selbstbild, was man von sich hat und die Wirkung, die man eventuell auf andere Menschen zum Beispiel hat, in zwischenmenschlichen Beziehungen, sind bei mir oft irgendwie erstmal fiktiv. Und ich glaube, das hat jeder Mensch so. Aber bei mir, in meinem Fall, war es halt problematisch. Und einen mal wieder in die Realität zurückzuholen. Also einfach wirklich nur einfach mal sein. Das war eine Lektion, die sie mir gegeben haben, als es mir sehr schlecht ging. Da hieß es einfach, Herr Budimann, seien Sie doch einfach mal. Und ich war dann auch sehr laut und gesagt, wie einfach sein? Wie kann man denn einfach sein? Ja, seien Sie doch einfach mal hier. Weil ich im Kopf überall war, aber nicht da. Ich war halt nicht da. Und das hinzukriegen ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und diesen Realitätsabgleich in meinem Fall über einen sehr langen Zeitraum hinzukriegen, tat mir verdammt gut. Also auch zwischenmenschliche Gespräche, egal mit wem, ob mit meiner Frau, mit euch, mit meinen Kindern auch, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter oder sowas, dass da überhaupt erstmal die Überwindung zu haben und dann auch die Selbstsicherheit, diese Realität auch zu überprüfen und einfach mal reinzugehen und zu merken, ey, ist gar nicht so schlimm. In meinem Kopf ist das alles die Hölle, wenn ich ein Gespräch suche. Und dann aber das Gespräch dann zu suchen und wahrzunehmen und dann in dem Gespräch zu sein, hat mir total geholfen.
Mhm.
Total. Aber da musste ich erstmal hinkommen. Und da musste man mich bei die Hand nehmen. Und um so einen kleinen Kreis zu schließen, die Therapeutinnen und Therapeuten, die ich notwendigerweise kennengelernt habe, waren im Prinzip wie meine Bademeister. Die haben mir gesagt, ey, guck nicht nach unten, sondern guck da hinten hin. So, die haben mir Ankerpunkte gegeben und mir einfach Tipps gegeben, die ich in panischen Momenten halt nutzen kann, so dass ich trotzdem Schritt mache und nicht daran zugrunde gehe, sondern einfach mal vom Dreier springe, so ungefähr. Und das hat toll, toll, toll geklappt. Was auch hilft, ist die Gewissheit, dass, auch wenn es lange Wartezeiten noch sind, dass das System noch zum Glück noch da ist. Das heißt, falls es irgendwie wiederkommt, dann weiß ich aber, was ich zu tun habe. Und das hilft mir zum Beispiel sehr. Total. Also,
ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Was ich damals gemerkt habe, ist, nachdem ich da raus war aus meiner Depression, habe ich mich selbstbewusster und stärker gefühlt als je zuvor, weil ich gemerkt habe, weil ich genau wusste, wie scheiße es mir ging und wie mies ich mich gefühlt habe und wirklich quasi die Lebenslust verloren hatte, sage ich jetzt mal. Und niemals zu dem Zeitpunkt, wo es mir so schlecht ging, daran geglaubt hatte, dass es mal wieder besser wird. Mhm. Und du fühlst dich ja auch immer schuldig, weil Leute sagen dir dann, ne, Sachen und wollen dich aufmuntern und das prallt alles an dir ab und fühlt dich, eigentlich macht es dich noch schlechter, weil du das Gefühl hast, alle haben schon was versucht, bei dir zu bewirken und es klappt nicht und dann fühlst du dich auch noch schuldig, dass es nicht klappt, dass du denen nicht das Ergebnis präsentieren kannst, was du gerne würdest und so weiter. Das ist wie so ein Teufelskreis. Aber wenn man es mal rausgeschafft hat, dann macht es so Klick und man merkt so, wow, mir ging es mal so schlecht und ich habe das überstanden. Und das rüstet einen für zukünftige Probleme irgendwie, finde ich. Dass man irgendwie sagt so, ich weiß, dass ich aus der tiefsten Scheiße auch wieder rauskomme und es mir wieder besser geht. Diese Erkenntnis, dass es sozusagen ein Licht am Ende des Tunnels gibt, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Ich will jetzt nicht sagen, es ist gut, wenn jemand eine Depression durchmacht oder so, aber dieses Durchbrechen dieses Teufelskreis, wenn man es denn schafft, das kann einem viel Kraft und Stärke geben, so rückblickend.
Und so schwer das auch ist irgendwie, es ist ein Krankheitsbild und dafür gibt es ausgebildetes Personal und die helfen einem genau diesen Schritt zu machen. Dafür sind sie da. Das geht, also für alle Menschen, die das irgendwie alleine hinkriegen, toi toi toi, aber es gibt, ne, genau diesen Schritt hinzukriegen, sich überhaupt erstmal helfen zu lassen, das ist eine Hürde so. Und es tut, glaube ich, dann, wenn es Leuten auch so geht, gut zu hören, dass, ja, es gibt Leute, die sind in Therapie gegangen, die haben sich Hilfe geholt und haben dann, wie auch immer, diese Talsohle dann vielleicht auch durchschritten. Dieses Boomer war alles kaputt. Suddenly deep schon wieder, ne?
Ja, es hat einen ernsten, eine ernste Satzung genommen, aber ist ja auch mal interessant, also kann man ja auch mal
machen. Ich habe mich immer gefragt, so wie sehr will ich denn eigentlich mit dem Thema irgendwie dann in die Öffentlichkeit gehen, tatsächlich so, ne? Also wie viel will ich davon eigentlich denn erzählen und keine Ahnung was und...
Hättest du ein Buch geschrieben, hättest du ein bisschen Kohle mitmachen können.
Ich hab überlegt, was aufzuschreiben.
Ja, und dann war der Krömer wieder schneller.
Nee, Buch ist einfach nicht so. Würde ich gerne lesen, weil ich habe sehr viel Positives darüber gehört und ich freue mich total. Also so, ich glaube so generell, ich glaube so dieses, auch in unserer Zeit dürfen wir nicht vergessen, wir alle, unabhängig des Alters, sind die erste fucking menschliche Generation, die über diese Kommunikationswege verfügt, die wir halt haben. Und viel Ablenkung und viel Geballer so und viel Vermeidungsstrategie so ungefähr, ne? Da in die Richtung hätte ich, glaube ich, auch Lust irgendwie zu schreiben irgendwie, weil ich glaube, ich bin schon so ein Paradebeispiel von viereckige Augen. Also ich jetzt. Ich glaube, bei mir ist das leider so.
Wie meinst du das, viereckige Augen?
Ja, ihr kennt doch, wie heißt der Pfeiffer und wie sie nicht alle heißen und früher, die wir auch immer gesagt haben, so, laber nicht, du kennst dich nur nicht aus mit zu viel Medien und so. Ich glaube tatsächlich, ich habe in meinem persönlichen Leben habe ich tatsächlich insgesamt zu viel Medien konsumiert. Aber das heißt nicht, dass es immer übertragbar auf alle ist, aber...
Zu viel für was? Also
ich glaube, ich habe sehr viel Zeit vorm Fernseher verbracht, irgendwie, anstatt mit zwischenmenschlichen Interaktionen. Ich habe sehr viel... Ja, gerade in der frühen Kindheit auf jeden Fall.
Ja. Aber du hast doch bis heute Battletoads nicht durchgespielt.
Neulich habe ich es durchgespielt, mein Freund. Aber ja, ist okay. Pornografie ist bei mir auf jeden Fall ein Thema. Ich habe sehr früh angefangen, Frauen zu gucken.
Interessant.
Nee, ist ja so. Also Vater hatte halt damals Premiere, da liefen damals schon die High-Glossy-Porn. Also nicht die billigen, sondern die großen, teuren Produktionen. Und dann hat er auch noch so einen VHS-Rekorder, konnte ich mir alle halt einfach speichern. Das habe ich relativ früh rausgekriegt, wie das geht. Ja. Also, ich glaube, das macht was mit einem Pubertierenden, wenn du halt einfach Hardcore-Porn mit, was weiß ich, 11, 12 irgendwie anfängst zu gucken. Nicht so geil.
Ich glaube, das lässt sich heutzutage gar nicht mehr verhindern.
Ja, aber das, ja, kann sein, aber ich denke mal auch, dass das Thema auch, genau, auch explizit dieses Thema auch größer besprochen wird. Haben wir tatsächlich letzte Woche auch schon, wirklich einen sehr guten Anfang gemacht. Wie geil war denn Sarah letztes Mal? Wie geil war das Gespräch mit der
Urologin? Aber die hat ja auch gesagt, dass Pornos ein Problem sein können.
Oh, ey, du, für die Psyche. Auf jeden Fall. Wir haben ja auch Kontakt zu einer Kindertherapeutin und die hat auch gesagt, das ist ein krasses Thema. Also so, es ist irgendwie, scheinbar gibt es auch Mutproben, wer kann die härtesten Porns sich reinziehen und so einen Scheiß. Das war in unserer Zeit, gab's das noch nicht. Also nee, wirklich, gab's ja einfach noch nicht.
Ja, also jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen.
Ja.
Die Schwierigkeit ist, dass dann die zuständigen Elterngenerationen dann wissen, was überhaupt passiert, was auf dem Schulhof passiert und dass sowas überhaupt ein Thema ist. Ne?
Schlussendlich ja. Aber
wie kriegt man es in den Griff, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall ein krasses Thema, weil also bei mir ist jetzt gerade so, dass mein Sohn jetzt ins Gymnasium gekommen ist, sein erstes Handy gekriegt hat mit WhatsApp. Und die erste Woche mit diesem Handy, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, das war für den, also so wie für uns damals, als wir das Smartphone gekriegt haben, halt das so ein neuer Device mit Möglichkeiten, der hat erstmal, wir haben natürlich geguckt, wir haben da auch so komplette Eltern-Security-Software und so ein Kram drauf, wir können es alles steuern und so, aber er hat halt WhatsApp und dann hat er erstmal alle, die er kennt, also Familie und Freunde, geaddet. So, da war dann seine Cousine, sein Cousin, die Omas, die Opas, die Tanten, ich und meine Frau und so weiter. Und dann, da hat er alle zugeballert mit GIFs, mit Emojis, mit allem. Also im Sekundentakt. Meine Mutter hat irgendwann angerufen und hat gesagt, ey, ich kann nicht mehr antworten. Der hat mir in den letzten 10 Minuten mit 20 Nachrichten geschrieben. Alle, und lauter Sprachnachrichten, was so geil findet. Sprachnachrichten, das ist wie ein Walkie-Talkie, ja? Hier, jede Sprache. Ich mach mir jetzt ein Brot, Oma, tschüss. So, ne? Und klack, 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 klack. Und überall komplett ausgerastet, so. Und dann jetzt kommen aber schon, jetzt gibt's schon die ersten Gruppenchats mit seinen Kumpels. Da noch werden da natürlich irgendwie Minecraft-Level oder was weiß ich besprochen. Aber da gehört ja jetzt nicht viel Fantasie dazu, dass sich das im Laufe des Alters dann auch ändert. Und ich beobachte das. Und ich habe übrigens dazu ein cooles Interview gesehen von Matthew McConaughey, den ich ja sehr feier. Ja, auch schon das Buch von ihm, wie hieß Green? Ach, ich hab's vergessen. Ich kann es euch gleich sagen. Das Audiobuch, was er auch selber liest in seiner geilen Texas-Stimme, ist Hammer. Und er ist so ein kluger Mann. Und er hat dann auch gesagt, weil der hat auch einen Sohn, der irgendwie so im Alter von meinem Sohn ist. Und da wurde er gefragt, wie sie das machen mit Social Media und so. Und dann hat er halt gesagt, dass sie Social Media halt bislang noch vom Kind fernhalten, so lang wie es geht. Und sie haben so 15 angepeilt oder so als Alter. Aber dass sie dem Kind beibringen wollen, Social Media ist okay, ja, das zu machen, aber wenn er was Geiles erlebt, wenn er was Cooles sieht, dann soll er es fotografieren, dann kann er es auch teilen. Aber er soll nicht durch die Welt gehen und überlegen, was könnte den Leuten gefallen und dementsprechend dann fotografieren. Also nicht leben für die Likes, in dem Sinne, also wenn ich mich so hinstelle, kriege ich 5 mehr Likes oder wenn ich so halte, kriege ich 10 mehr Likes, sondern
lebe nicht für die Likes, sondern like dein Leben.
Ja, Mann. Ne? So also, aber ne, so finde schöne Momente und teil ruhig schöne Momente, aber mit einem anderen Mindset dahinter. Ist natürlich sehr idealistisch gedacht und ich weiß nicht, ob sich das so einfach umsetzen lässt in der heutigen Zeit, aber die Idee, Kinder so an Social Media ranzuführen, finde ich erstmal gut, dass du, ob es klappt, wie gesagt,
das werde ich jetzt sehen. Die ist eine Regel, die man auch nachvollziehen kann.
Die kann man auch selber eigentlich sich, ne gut, da ist der Zug wahrscheinlich schon abgefahren, aber so kann man sich schon auch so ein bisschen beherzen, dass man so überlegt, so ne, nicht zu sehr inszenieren, nicht zu sehr nach den Likes zu denken, sondern.
Ja, da bist du ja bei Authentizität so, ne? Ja. Also inwiefern versuchst du irgendwas zu kopieren, was sich als erfolgreich erwiesen hat? Und inwiefern ist man selbst? Und das ist ja auch so. Am Anfang war Social Media die Präsentation des eigenen Lebens, wo man auch dachte, okay, was soll dieser ganze triviale Quatsch eigentlich? Und dann irgendwann ging es darum, okay, sich auf eine Art und Weise darzustellen und möglichst viel Anerkennung zu bekommen, was ja völlig abstrus ist, aber nochmal zurück zu den Kindern. So, ich glaube, dass das also eine riesen Herausforderung ist und vermutlich ist es wirklich das Wichtigste, das Kind darauf vorzubereiten, was da in dieser Welt zu erwarten ist, weil wenn man das nicht macht und dann kommt das erste Handy mit WhatsApp, du wirst halt immer Leute haben, die, und jeder, wenn ihr jetzt an eure eigene Schulzeit zurückdenkt, erkennt ihr diese Persönlichkeiten, die einen zubomben mit Sachen, die kacke sind und die die werden in den Umlauf gebracht und die werden in diesen WhatsApp-Gruppen geteilt und das kannst du auch gar nicht verhindern, sondern die ploppen auf und es ist ja wie so ein schwarzes Brett oder so und zu dem hast du aber erstmal gar keinen Zugang und die Alternative ist, du liest dann die Nachrichten, aber das ist ja wieder eine Grenzüberschreitung der Privatsphäre deines Kindes, wenn du jetzt ins Handy guckst und schaust, okay, welche Nachrichten schreibt das Kind? Und deswegen ist es, glaube ich, schon tatsächlich sehr, sehr wichtig, das Kind darauf vorzubereiten und gemeinsam darüber zu sprechen, okay, was sind die Grenzen? Was ist gut für dich und wo sagst du denn auch mal nein oder oder schmeißt jemand noch mal aus der Gruppe raus oder gehst selber aus einer Gruppe raus und sagst, ey Leute, sorry, auf den Scheiß habe ich keinen Bock. Dass man das Selbstbewusstsein des Kindes stärkt, auch mal zu sagen nein oder ich ziehe mich aus einer Gruppe zurück, ohne Angst zu haben, ich bin uncool, ich gehöre nicht mehr dazu, Ich glaube, wenn du das Selbstbewusstsein stärkst, auch mal, dass man auch mal nein sagt, so, das ist vielleicht das Wichtigste zu Beginn.
Ja, ey, krass, ne? Aber genau das ist so, wir alle sind ja ungefähr, also mit ein, zwei Jahren Unterschied, aber ungefähr an der gleichen Stelle so, ne? Wie das, was wir durchgemacht haben sozusagen, welche Regeln, welche Wörter, welche Ratschläge sozusagen geben wir denn jetzt überhaupt weiter, weißt du? So, also diesen Spruch von Matthew McConaughey mag ich gern.
Ja, ich meine, wir sind ja sogar noch einigermaßen vom Fach, ne? Also dass wir alles wissen und so weiter, aber
wir kennen halt schon.
Wir sind zumindest nicht ganz so weltfremd wie manche anderen Eltern von Kindern, die wirklich von der digitalen Welt und Gaming und so weiter. Wenn mein Sohn zu mir kommt und sagt, ich will Roblox spielen, dann weiß ich zumindest ungefähr, was es ist, oder Minecraft, bla bla bla, oder er sagt irgendwie, ich will Survival-Horror spielen, dann kann ich mir was drunter vorstellen. Andere wissen das gar nicht, die haben gar keine Ahnung, also wirklich, man geht immer so davon aus, dass alle in dieser Welt verkehren, aber das ist nicht so.
Ja, mein Sohn hat auch Freunde, die überhaupt gar keine Berührungspunkte damit haben, also mein Sohn zum Beispiel zockt jetzt so Mario Kart oder auch so die ganzen alten Mario-Teile, ist lustig, der zockt jetzt zum Beispiel Zelda, den ersten Teil, und ich versuche ihn schon auch bewusst quasi unten anfangen zu lassen, also jetzt nicht mit dem aktuellen Zelda, sondern wirklich mit Zelda 1. Dass er so eine Rampe hat, so eine Reise auch der Videospiele mitmacht. Was lustig ist, weil ich jetzt auch wieder Zelda sehe, sozusagen, und das ist ja auch irgendwie 30 Jahre her. Jedenfalls, wenn der dann von gewissen Kumpels Besuch hat, und ich habe dann mal die Eltern gefragt, wie das so ist, weil mein Sohn fragt dann, ob er mit denen eine Runde Mario Kart spielen darf, und dann sage ich immer, ja, ich muss sie erst mit den Eltern besprechen. Und dann frage ich die, und dann sagen die, ja, also, das gibt's bei uns gar nicht. Ist ja auch okay, ist ja auch in Ordnung. Und dann zocken die natürlich jetzt auch nicht bei uns, weil ich jetzt auch keinen Bock habe, deren Grenzen zu überschreiten oder sowas. Aber das ist schon interessant, weil die wissen gar nicht, die haben gar keine Berührung damit, auch die Eltern nicht, ne? Mhm. Die können das gar nicht so, auch nicht einschätzen, ob das dem Kind schadet, ne? Und deswegen, ich will auch für die natürlich gar nicht die Entscheidung treffen. Aber das meine ich nur so aus der eigenen Realität. Ja, natürlich hat mein Kind Zugang zu Videospielen. Mhm. Und ich entscheide dann, was ist gut für ihn, was überfordert ihn nicht und wie lange darf er und so. Aber er hat Berührung damit, ne? Und
ja,
das Kind wird ja irgendwann dann vielleicht ohne Assistenz der Eltern an einen Punkt kommen, wo es sich dann dafür interessiert.
Ja, also das sehe ich halt. Also ich, gut, am Ende muss das jeder selber entscheiden.
Mhm.
Ja. Selber entscheiden. Aber ich handhabe das so, dass ich meinen Kindern lieber Medienkompetenz beibringe, weil wir halt in so einer medienüberfluteten digitalen Welt leben, dass ich es für unrealistisch halte, Kinder davon komplett fernzuhalten. Das ist meiner Meinung nach nicht realistisch. Und natürlich heißt das nicht, dass die alles machen dürfen ohne Kontrolle oder so. Im Gegenteil, also da ich vom Fach bin, weiß ich auch ganz genau, was geht und was nicht. Ich halt versuche zum Beispiel bei meinen Kindern fernzuhalten, so jegliche Form von Lootbox-Geschichten oder Micropayment oder auch so Suchtspiele, die ich ja selber kenne, weil ich sie selber mag, auf dem Handy. Ja, irgendwelche Sachen, schiebe zwei Sachen zusammen, dann hast du einen Vierer, schiebe noch zwei zusammen, dann den Vierer, dann hast du einen Achter. So Sachen, die so süchtig machen, dass du sie als Kind kaum aus der Hand legen kannst. Und dann kannst du dem Kind auch keinen Vorwurf machen, wenn es dann nicht will, weil das einfach viel zu viel Spaß. Also natürlich machen Videospiele Spaß, aber die haben ja dann auch kein konkretes Ziel. Bei Zelda kannst du sagen, so, wir machen jetzt noch den Dungeon oder wir holen uns noch das Item oder keine Ahnung, dann kannst du leichter auch dann so ein bisschen Grenzen setzen. Aber diese komplette Verteufelung, ich hatte mal, oder ich habe immer noch eine sehr gute Freundin von mir, die kam, war auf der Waldorfschule und die durfte, bis sie fast volljährig war, hatte die keinen Kontakt zu Fernsehen. Mhm. Bei mir komplett das Gegenteil. Sobald Kabelfernsehen in Deutschland war, war ich lost. Videospiele, Kabelfernsehen sind immer geglotzt, komplett lost. Also komplette Gegenteil. Und mit 18 hat die Mutter den ersten Fernseher irgendwie rangeschafft und die ist nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die ist nicht mehr aus dem Haus gegangen. Die hat dann so Sachen wie Baywatch, Beverly Hills 90210, A-Team, alles. Die konnte das gar nicht glauben, was für eine Welt sich da geöffnet hat. Ja. Und es ist komplett so fast in die andere Richtung gekippt, ne? Während ich habe das auch geglotzt, aber ich habe auch tausend andere Sachen gemacht, aber ich war nie so komplett dann nur auf eins fokussiert. Also was ich damit sagen will, es muss jetzt kein repräsentatives Beispiel sein, aber ich halte nichts davon, so extrem zu sein. Ja. So, weil ich glaube, dass das im Alter, wie willst du das verhindern, wenn alle um dich rum, alle deine, die Freunde, alle was machen oder so und du bist der Einzige, der dann nicht glotzen darf. Ich hatte einen Kumpel von mir, der durfte keine amerikanischen Filme gucken, weil die Mutter gesagt hat, die Mutter war halt so, sag ich mal, die hat halt gesagt, nee, die kannte sich auch nicht aus, aber die hat halt gesagt, ja, aus Amerika kommen nur diese Quatschfilme. Das war so das Statement. Und demnach wurde das Kind erzogen. Er hat keine amerikanischen Filme gucken dürfen. Dann war der irgendwann mal bei mir, hat einmal Bud Spencer, Terence Hill geguckt weg. Irgendwie. Und
ist ein italienischer Film, ja. Ist es.
Die ganze Geschichte bröckelt.
Ja, du hast mich überlistet. Da geht er wieder pinkeln. Das habe ich mich gefragt, ob er auch bei der Urologin, weil bei der Urologin letztes Jahr, ist er nicht pinkeln gegangen. Ja. Und das hat mich ein bisschen, weil wir haben natürlich auch über erhöhten Harndrang und so geredet. Da habe ich eigentlich fest damit gerechnet, dass er allein das Wort Harndrang.
Ja, oder wenn man sich Wasser einschenkt oder so.
Ja, genau so, ja. Dieses.
Ja, nee. Aber ich bin auch kein Fan davon, so Kinder auch aus, sag ich mal, eigenen, nicht mehr hinterfragten Ängsten oder Vorurteilen heraus von Dingen fernzuhalten. Weil das Kind wird dann eh damit konfrontiert. Ich bin eher, und natürlich ist es auch viel, ich nehme mir vor und so, ne? Ich scheitere ja auch an ganz vielen Baustellen, ne? Aber ich nehme mir natürlich eher vor, die Dinge, die in der Welt existieren und deren Existenz ich auch nicht verhindern kann und wo ich genau weiß, sobald mein Kind von alleine gelassen wird, wird es mit diesen Dingen konfrontiert, ob ich es will oder nicht, dann lieber das Kind darauf vorzubereiten, dass diese Dinge existieren, als so zu tun, als wenn sie nicht existieren, und dann das Kind alleine zu lassen in dem Moment, wo es das Elternhaus verlässt. Also da bin ich halt auch kein Fan von. Lieber einordnen und vorbereiten.
Das finde ich 100% sehe ich das genauso. Und ich finde, bei uns gibt's, also ich meine, wie gesagt, ich will jetzt ja auch nicht rüberkommen, wie als ob ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, genug Scheiße und Stress mit meinen Kids und Sachen, die nicht funktionieren, obwohl ich es mir gut vornehme. Könnte ich Bücher drüber schreiben. Aber was ich sagen will, ist, dass wenn man, also bei mir war es auch als Kind so zum Beispiel, ich habe viel geglotzt, Filme, gezockt und so weiter, aber ich habe zum Beispiel auch sehr viel Zeit draußen verbracht, mit Freunden, viel Sport gemacht, 5-6 Tage die Woche, immer irgendwie ein Sportverein. Und ich finde, das ist mir zum Beispiel bei meinen Kids wichtig, dass ich sage, okay, pass auf, du kannst auch glotzen, du kannst auch zocken, aber gewisse Sachen müssen halt auch passieren. Mhm. Ich will auch, dass du liest, ich will, dass du Sport machst, solche Sachen, ne, dass du ins Bett gehst, dass die Sache mit der Schule klappt und so weiter. Und dann kann man sich auch gewisse Privilegien sozusagen nicht verdienen, klingt vielleicht ein bisschen krass, aber wenn solche Sachen laufen, wenn ich sehe, dass du auch andere Sachen machst, andere Interessen, andere Hobbys hast, dann darfst du auch bei mir Minecraft zocken oder weiß ich nicht was, ja. Aber wenn sich alles nur noch um ein Thema dreht, sodass du gar nicht mehr rauskommst, was ich auch schon hatte, dann ist der Moment, wo ich dann auch dazwischen gehe und dann auch sage so, nee, also dann machen wir jetzt mal eine Woche Pause und so weiter. Weil bei aller Liebe für Videospiele, ich kann auch nicht leugnen war das Wort. Ich kann auch nicht leugnen, dass Videospiele gerade auf Kinder auch schon enormen Eindruck machen.
Ja, klar.
Enormen Eindruck. Also wenn die, egal, wenn es eine Kirby ist oder so, wenn die zwei Stunden Kirby gespielt haben, haben die beide so eine rote Birne und dann kannst du die erstmal zwei Stunden nicht mehr einfangen, weil die komplett
Auf jeden Fall. Also weil das spricht ja auch einfach genau dieses Belohnungssystem an und das ballert einen wirklich auf jeden Fall. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass man wirklich gucken muss, was gespielt wird und die Dauer ist wichtig. Mhm. Dass das nicht zum Zentrum von allem wird, sondern irgendwie klar ist, okay, es gibt eine Medienzeit und die kannst du dir einteilen, aber wenn die Gedanken nur noch darum kreisen und es nur noch darum geht, ich will zocken und alles andere dadurch sozusagen ins zweite Glied verdrängt wird und maximal ein schlechtes Substitut ist, wo man eigentlich zocken will, dann ist es ein Problem, glaube ich auch. Aber das ist dann, wie gesagt, auch Aufgabe der Eltern da.
Und das ist gerade für uns, das denke ich mir halt auch immer, mein Gott, wie scheiße ist das eigentlich, was ich beruflich mache? Also in diesem Kontext. Also, guck mal, mein Zimmer, mein Arbeitszimmer
ist voll
mit Videospielkonsolen, mit riesengroßen Screen. Wenn ich sage, ich gehe arbeiten, dann wissen meine, die sind ja mittlerweile alt genug, dann wissen die, dass der Papa jetzt was zockt. Ja, ja, wenn der auf YouTube hat, der auch, oder weiß ich nicht, wenn er mal aufs iPad auf YouTube sieht, er manchmal auf der Startseite mich.
Ja. Ja.
Naja, aber bei uns wegen dem Algorithmus. Jetzt nicht auf der normalen Startseite, aber.
Ja. Ne? Davor hatte ich früher immer richtig Schiss, ne?
Ja, aber das sind ja genauso, dass der, oder auch, ich habe jede Konsole. Ich habe jede Konsole. Ich krieg ständig irgendwelche Figuren oder Sachen oder so. Der hat, die haben keine Chance. Mhm. Die, also, das wäre ja in meinem Fall, den Videospiele zu verbieten. Das wäre ja, wie wenn ein Schreiner sagt, du darfst nicht mit Holzspielzeug
spielen. Ja, aber vielleicht, also, spielen. Ist halt so ein bisschen, was machst du halt daraus? Also, so ein bisschen,
oft ja, ist das ja, Fakt.
Ja, aber was machen deine Kinder und was machst du halt daraus?
Verloren.
Schlussendlich, es wird ja nicht heißen, dass sie prädestiniert sind, dann genau das, diesen gleichen Weg einzugehen. Oft ist es ja genau bei den Kindern naja. So oder so, so dass sie ja, genau
YouTuber bewusst, werden.
Ja, noch, aber vielleicht irgendwann halt einfach nicht mehr, weil who knows, also ne, oftmals ist es ja so, dass dann Kinder sich auf jeden Fall mindestens mit der Pubertät macht es einmal bupp und dann ist erstmal alles scheiße, was die Eltern machen.
Ja.
Das ne, ist ja auch ja. sehr oft beschrieben worden. Er
wird ein richtig spießiger.
Und irgendwann ja. dann mit 30, 40, dann kann er nochmal versuchen, YouTuber zu werden. Also wenn es dann später kommt, mhm. so wenn man dann sich erinnert daran.
Ich bin mir sicher, wenn der in die Pubertät kommt, sagt er sich so, alles klar, ich will, weiß ich nicht.
Dann ist WoW 2 am Start.
Ihr so. Töpfern oder so.
Meinst du?
Nein.
Was ich nicht empfehlen kann, ist mit dem 9-jährigen Valheim den dritten Boss zu versuchen. Das war vielleicht ein bisschen zu hart. War vielleicht ein bisschen zu hart. Also wir haben schon wirklich viel uns vorbereitet, haben alle Rüstungen, alle Waffen hergestellt, sind dann mit allen Tränken reingegangen. Aber als dann der Knochenwanst gerufen wurde, war
der was?
Der Knochenwanst. Der heißt auf Deutsch Knochenwanst. Ja, super. Der Gegner.
Ja.
Ist ein riesengroßer Blob, grün, der kotzt immer irgendwie so Gift und dann kommen Skelette und Geister und so und mein 9-Jähriger ist dann in den Wald geflüchtet, war ihm doch ein bisschen zu viel, da wurde er von Skeletten überrascht.
Mhm.
Ich habe versucht,
ich will nochmal Slenderman mit ihm.
Ich glaube, das war hart. Nein. Es hat bis dahin hat Spaß gemacht, aber jetzt.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung fürs Ende, ne? Bis dahin hat es Spaß
gemacht. Bis hierhin.
Ja. Ja, ja, ja.
Wenn es euch Spaß gemacht hat und ihr was mitnehmen konntet, was auch immer, dann joint doch den Supporters Club. Joint.
Du denkst auch nur an das eine.
Stark. Ja. It's funny, cause it's true. Und ja, supported Rocket Beans und ja, dann wünschen wir euch noch einen erholsamen Tag. Freitag.
Alter.
19.30 Uhr, Morrett Manor. Und Samstag, 19.30 Uhr, Morrett Manor.
19.30
Uhr? Morrett Manor, ja, ich meine. Was ist los, Buddy? Sag jetzt, du kannst jetzt nicht absagen.
Da kann ich nicht. Scheiße,
habe ich einen Termin.
19.30 Uhr, ey.
19.30
Uhr. Ja, da spiele ich doch Valheim.
Ja, jetzt nicht mehr. Also, wir freuen uns auf euch. Gerne schreibt was in die Kommis, lasst ein Abo da, TikTok und so weiter.
Tschüss.
Tschüss.
Danke. TikTok.